Hallo
und herzlich willkommen zu Lukas, dem Filmpodcast mit Lukas Gröning und Lukas Knabe.
Heute mit einer Zeitreise in die 30er Jahre und die Ursprünge des modernen Gangsterfilms. Wir reden über Scarface von Howard Hawks.
Viel Spaß beim Zuhören.
Hallo und herzlich willkommen zu Lukas, dem Filmpodcast mit Lukas Knabe, das ist der Herr mir gegenüber, und Lukas Gröning, das bin ich. Hallo Lukas.
Hallo Lukas, ich grüße dich, ich grüße euch zu unserer nächsten Folge. Wir besprechen heute Scarface. Und zwar nicht den Scarface aus dem Jahre, ich glaube 1983, der mir so ein bisschen ja um die Ohren gehauen wurde, nachdem Lukas eine der letzten Kino-Im-Folgen sich anhörte, indem ich sagte, Mensch, dieser Scarface, das ist die beste Version der Scarface-Stoffe, die man wahrscheinlich auf Film so finden kann. Ja, nun, heute das Tribunal Scarface aus dem Jahr 1932 von Howard Hawks. Ich bin sehr gespannt. Ich habe mir den Film zweimal angeguckt, habe eine Meinung, habe Ideen, habe mir einiges dazu gedacht. Und ja, schau mal, wie ich heute hier so wegkomme.
Ob du dir genügend Argumente vorgelegt hast, ob Scarface von Brian De Palma immer noch so hoch in deinem Kurs steht. Das werden wir alles, du musst dich nicht gleich verteidigen, werden wir alles dann später machen. Erstmal möchte ich gerne von dir wissen, was du zuletzt gesehen hast, denn das haben wir ja auch immer noch vor uns, bevor wir über den Film der Woche, wollte ich gerade sagen, den Film der jeweiligen Folge sprechen.
Ich habe eigentlich gar nichts gesehen. Das Einzige, was ich gemacht habe, ist, ich bin mal wieder durch mein Logbuch gegangen bei Letterboxd. Das behandle ich in letzter Zeit auch etwas stiefmütterlich. Ich bin noch durchaus aktiv, gucke mich da um und habe entdeckt, dass ich zwei Sichtungen noch gar nicht gelockt habe. Das war einmal die Sichtung Django Unchained von Quentin Tarantino und einmal, also den kannte ich schon, den habe ich da, weiß ich nicht, vor wenigen Wochen zum was weiß ich wievielten Mal gesehen. Immer wieder für super befunden, großartiger Film, ganz toll, brauchen wir aber gar nicht mehr so viel zu sagen. Ich denke mal, alle von euch, die irgendwie dem Film zugeneigt sind, werden den Regisseur in Hülle und Fülle bereits kennen und mit ihm Bekanntschaft gemacht haben, in welcher Form auch immer. Aber ja, Whiplash war der zweite Film von Damien Chazelle, ich weiß gar nicht, wie es ausgesprochen wird.
Chazelle.
Den kannte ich noch nicht, den habe ich tatsächlich vor ein paar Wochen zum ersten Mal, ich glaube, bei Prime gesehen und fand den auch sehr gut. Ich habe den tatsächlich 4 Sterne gegeben. Vielleicht nochmal ganz kurz zu dem Film, worum es da geht. Es geht um einen jungen Schlagzeuger, um einen vielleicht aufstrebenden Schlagzeuger, um einen Schüler, der in einer Jazzband erstmal nur die zweite Geige im übertragenen Sinne spielt und dann in Kontakt kommt mit irgendeinem sehr berühmten, sehr speziellen Lehrer, Jazzmusiker, Kurator, Direktor. Ich bin mir über dessen Rolle in dieser Erzählung gar nicht mehr so richtig bewusst. Und dann unser junger Schlagzeuger sieht darin so ein bisschen seine Chance, jetzt groß als Schlagzeuger, als Jazz-Drummer durchzustarten und verliebt sich so ein bisschen in diesen Lehrer selbst, findet da so ein bisschen sowohl Liebe als auch Hass, möchte ihm gefallen, möchte quasi der Beste sein, möchte seinen großen Vorbildern des Schlagzeugtrommelns nacheifern und daraus entspinnt sich so ein bisschen eine Geschichte zwischen irgendwie Geltung, Macht, Wille, vielleicht aber auch so ein bisschen die Schattenseiten von Leidenschaft, den Preis, den man bezahlen muss, wenn man in einer Sache wirklich der oder die Beste sein möchte, und was es dann auf der Gegenseite für Menschen gibt, die von sich denken, sie seien die Besten und auch in der öffentlichen Wahrnehmung als solches wahrgenommen werden, was die dann eben für Manieren und für eine Persönlichkeit ausprägen könnte, sieht man hier bei dem Schauspieler, ach, wie heißt der, ich kenne den nur aus einem Film und das ist, da fällt mir dann J.K. Simmons, ist das J.K. Simmons?
Ja.
Ist hier, wie gesagt, in der Rolle dieses Lehrers, dieses Mentors, dieses großen Gs, der da eben dafür sorgt, dass unser junger Schlagzeuger wirklich durchs Feuer geht, gefallen möchte. Ja, das Ganze ist natürlich stark auf diese Beziehung zwischen den beiden aufgebaut, ja, durch Blickkonstruktion, durch Machtposition, durch Machtspiele, die quasi in diesem ja, Motiv des Musikerseins, des Erschaffens, des in den Flow kommst mit dem Schlagzeug und messens mit anderen Kontrahenten um die Geltung, um das Beliebtsein bei eben diesem Mentor. Das auch so ein bisschen vielleicht so eine, so ein väterliches Motiv in sich trägt, vielleicht auch so ein bisschen so ein homoerotisches zwischen Schüler und Mentor. Und der sehr intensiv ist, der einen eben diese Situation zwischen den beiden fühlbar, ja, sehr fühlbar darstellt. Das Ganze, man muss jetzt der Musik nicht unbedingt zugewandt sein, man kann das jetzt auch als Nicht-Musiker, so wie ich das bin, wunderbar gucken. Das ist ein sehr spannender, intensiver, wie gesagt, und auch dramatischer Film, der ja so ein bisschen so diesen Rise and Fall aufzeigt, die man oder den wahrscheinlich vielleicht auch viele Musiker, ich weiß nicht, ob es da irgendeine Referenz gibt, ob es irgendein Vorbild gibt, eine Adaption gibt, durchgegangen sind, um letztlich ja auf der Bühne irgendwie selbstsicher und virtuos ein Instrument spielen zu können, was da vielleicht für einen Ärger, für, wie gesagt, Machtstrukturen und vielleicht auch für einen Faschismus letztlich irgendwie dahinter steckt, bis man ja dann das Spielen eines Instrumentes so aussehen lässt, dass es ja so von der Hand geht und leichter aussieht, als es natürlich ist. Ja, relativ kurzweiliger Film, geht glaube ich irgendwie 100 und ein paar Minuten, also nicht wirklich lang, irgendwie 100, 200, 3 Minuten, war kurz, kürzer als ich es gedacht hatte. Und ja, auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Kein schöner Film, kein irgendwie Feel-Good-Movie, ist schon so eine kleine Tour de Force, durch die unser Protagonist da geht. Aber sehr lohnenswert, wenn man auf ausgeprägtes, intensives Schauspiel und vielleicht so ein bisschen Jazzmusik Wert legt.
Die zweite Geige spielen war natürlich eine treffende Formulierung für eine Figur, die in einem Jazz, beziehungsweise in einer Jazzband vielleicht nicht unbedingt in der ersten Reihe steht. Fand ich ganz witzig. Ja, Damien Chazelle, wissen wir gar nicht, ob wir von dem noch einen größeren Film jetzt sehen in Zukunft, weil er ja, also er hat ja bis jetzt, ich glaube, 3 größere Filme gemacht mit Whiplash, La La Land und zuletzt Babylon vor 3 Jahren. Und Babylon war ja kommerziell ein riesiger Flop. Also das war ja ein Film, der extrem pompös war, der eine relativ große Stardichte hatte. Also mit, weiß nicht, Brad Pitt war auf jeden Fall dabei. Dann hier Margot Robbie natürlich. Und das hat alles einfach extrem viel gekostet und extrem wenig eingespielt. Deswegen mal gucken, ob er noch das Vertrauen bekommt für so Hollywood-Großproduktionen, sagen wir mal. Wahrscheinlich muss er sich erstmal wieder so ein bisschen hocharbeiten, was das angeht. Genau, Whiplash. Fand ich übrigens damals sehr lustig. Die Hauptfigur wird ja gespielt von Miles Teller. Mhm. Und ich kannte den damals nur durch Project X, wo er so ein Highschool-Football-Typen spielt, der da auf dieser großen exzessiven Party dann irgendwann ankommt und dann da mitfeiert und so. Das fand ich ganz witzig. Das sind so diese Filme, die man als Teenager dann sehr feiert natürlich, weil man sich vielleicht auch rein imaginiert, so eine tolle Party da mal in seiner eigenen Wohnung machen zu können. Wobei man da selber wahrscheinlich nicht so ganz die Möglichkeiten hat, so eine Wohnung auseinanderzunehmen. Genau. Das zu Damien Chazelle. Ich habe nur einen Film gesehen zuletzt auch und das ist, ich war im Kino mal wieder und habe den neuen Film von Paul Thomas Anderson mir angeschaut, One Battle After Another, mit Leonardo DiCaprio unter anderem. Das ist ja ein Film, der gerade in aller Munde ist, kann man sagen. Ich habe sogar mir so ein paar Kritiken dazu mal angehört, sogar von so Leuten wie Robert Hofmann und David Hein, die persönlich jetzt nicht so meinen persönlichen Geschmack an Filmkritik treffen. Und die haben diesen Film ja sehr, sehr hoch gelobt sozusagen als einen der größten Thriller der letzten 10 bis 20 Jahre, einer der größten Filme überhaupt, die so in die Filmgeschichte eingehen werden. Und war dann naturgemäß ein bisschen skeptisch und bin dann in diesen Film reingegangen und hatte aber dann trotzdem eine große Vorfreude, weil ich mir dachte, okay, wenn gerade aus dieser Ecke so viel positives Feedback kommt, dann hatte ich das Gefühl oder hatte so die Freude darauf, dass dieser Film als Filmprodukt erstmal in diesem Sinne sehr gut funktionieren würde, ja, also dass mir hier eine emotionale Geschichte geliefert wird, die vielleicht noch irgendwie so eine gewisse politische Schlagkraft hat, was einfach durch die Wahl der Thematik kommt. Bin dann in diesen Film reingegangen. Ganz kurz vielleicht zur Geschichte. Es geht darum, dass Leonardo DiCaprio zusammen mit einer Frau Teil einer linken oder ja, linksradikalen oder sagen wir mal so linken Bewegung ist, die Flüchtlingscamps überfällt und dort Flüchtlinge befreit. Ne? Und es gibt dann so einen relativ groß aufgebauten Gegenspieler, der von Sean Penn gespielt wird. Das ist so ein Colonel der Armee dann sozusagen in den USA. Und es geht dann darum, dass dieser Colonel den irgendwann auf die Schliche kommt und mit der Frau von Leo DiCaprio Sex hat. Also es gibt da so eine gewisse Annäherung zwischen den beiden. Und es entsteht dann ein Kind im Verlaufe der Geschichte, wo man nicht genau weiß, ist dieses Kind jetzt von Leo DiCaprio oder von Sean Penn, wenn man so will. Und es kommt dann an so einen Punkt, wo Leos Frau dann diese ganzen Menschen, diese ganze Truppe irgendwann verrät und sich absetzt. Und dann sind wir auf einmal in der Zukunft, 16 Jahre später. Und das Kind ist inzwischen 16 Jahre alt dann dementsprechend. Und es geht dann darum, dass dieser Colonel Teil einer rassistischen Elitenorganisation werden möchte. Und es gibt dann aber diesen Verdacht, ja, haben Sie nicht damals irgendwie mit dieser schwarzen Frau dann irgendwie ein Kind gehabt? Oder haben Sie nicht Sex mit dieser schwarzen, mit einer schwarzen Frau gehabt? Und es geht dann darum, dass er im Prinzip herausfinden möchte, ist dieses Kind von ihm? Und wenn ja, dann muss dieses Kind weg, damit er in diese Organisation rein kann, sozusagen. Das ist so im Grunde genommen die Geschichte. Und was darauf folgt, ist ein sehr, sehr intensiver, actiongeladener Trip, wenn man so will. Es geht dann darum, dass dieses Mädchen eben verfolgt wird. Leo als ihr vermeintlicher Vater möchte sie dann natürlich beschützen und so weiter. Und es geht dann auch durch verschiedene Stationen, wenn man so möchte, wo man auch auf verschiedene Flüchtlinge trifft, auf mexikanische Einwanderer trifft und so weiter. Das wird dann alles miteinander verwoben. Und ich muss sagen, dass ich ziemlich enttäuscht war von diesem Film im Großen und Ganzen. Ich habe leider nicht die Befriedigung erfahren, die ich mir erhofft habe. Was vor allem daran liegt, dass ich das Gefühl hatte, dass dieser Film sich nicht wirklich entscheiden kann, ob er jetzt eine relativ persönliche, spannende Geschichte erzählen möchte, wenn es darum geht, diese Vaterschaftsfrage zu klären und diese Verfolgung zu inszenieren, oder ob er wirklich einen politischen Kommentar zur aktuellen Situation in den USA machen möchte, was diese ganzen Einwanderungs- und Autoritätsaspekte aufmacht. Er hat interessante Aspekte durchaus, also der Film schafft es in gewissen Situationen auch so einen gewissen Fetischismus oder so eine gewisse Faszination für das Militärische, für Waffen, für diese Rüstung zu wecken und für dieses faschistische Element, also diese Verführungskraft des Faschismus einem nahezubringen. Dennoch habe ich das Gefühl, dass das alles nicht so wirklich auserzählt wird, dass oftmals die Inszenierung von gewissen Szenen eher dafür da ist, die Schauspieler zu inszenieren und so etwas wie die Gesichter der Schauspieler zu zeigen und zum Beispiel Schauspieler durch gewisse Räume gehen zu lassen, was aber nicht irgendwie im Sinne der Geschichte oder einer bestimmten Thematik zu stehen scheint, sondern eher sowas Selbstzweckhaftes hat im Sinne von, guck mal, was ich euch hier inszenieren kann. Und deswegen wirken für mich diese ganzen durchaus toll inszenierten Momente wirklich leer und wirklich nicht gut aufgeladen mit irgendwie etwas, was ich interessant finde an diesem Film. Und jetzt kommt hier gerade deine Katze an und kratzt mich. Da muss ich aufpassen. Und das hat mich im Endeffekt dann doch sehr enttäuscht zurückgelassen. Und auch weil so gewisse Aspekte, die ich mir eigentlich genau von so einem Film erwarte, nicht unbedingt, dass er einen politischen Kommentar macht, sondern dass er dann eben auch als Film funktioniert, der in so einer klassischen Tradition des Hollywood-Kinos steht und so eine Eskalationslogik dann hat. Ne? Also, dass im Prinzip immer wieder ein weiterer Klotz draufgesetzt wird und alles viel, viel schlimmer wird, bis wir dann schließlich ein großes Finale und so haben. Also, selbst diese Mechanismen haben bei mir nicht wirklich funktioniert. Ich glaube auch, weil sie nicht wirklich so inszeniert werden. Und das hat mich dann im Endeffekt ein bisschen ratlos zurückgelassen. Es ist ein hochinteressanter Film, über den ihr euch auf jeden Fall auch ansehen solltet, weil auf jeden Fall habt ihr danach was zu diskutieren und zu reden mit den Leuten, mit denen ihr vielleicht diesen Film besucht oder die den auch gesehen haben. Mich persönlich hat er ein bisschen ratlos zurückgelassen und ein bisschen enttäuscht. Ich würde euch empfehlen, darüber hinaus, wenn ihr des Englischen mächtig seid, guckt euch den Film vielleicht im Original an. Ich habe ihn nämlich im Deutschen gesehen und hatte so ein paar Probleme mit einigen Situationen, in denen zum Beispiel sehr, sehr stark geflucht wird, wo im Original dann offensichtlich Begriffe wie Fuck oder sowas gesagt werden. Und das, ich finde, das klingt ziemlich lächerlich, wenn das ins Deutsche übersetzt wird und von deutschen Synchronsprechern so gesagt wird. Das vielleicht dazu. Deswegen, ja, one battle after another, kein Battle für Lukas Gröning in dem Fall.
Da habe ich tatsächlich auch schon einiges davon gehört und der Film oder beziehungsweise Paul Thomas Anderson. Ich weiß nicht, ob Im Zuge des Films oder einfach so, ja, aufgrund der Aktualität wurde Paul Thomas Anderson in meinem Feed, ich weiß nicht, ob es von Thilo Gose-Johann war oder von Christian Fuchs, die äußern sich immer mal gern zum Film, natürlich vornehmlich natürlich Christian Fuchs, aber eben auch jener Gose-Johann-Bruder, die meinten, einer von denen meinte, dass der beste Regisseur unserer Gegenwart ein weiteres Meisterwerk in die Welt gesetzt hat. Und da würde ich dich jetzt einfach mal fragen, was hältst du denn ganz allgemein vom vermeintlich besten Anderson des Films?
Ich finde, er ist auf keinen Fall der beste Regisseur unserer Zeit. Ich finde, er ist so der vielleicht zweitbeste Anderson. Ich finde Paul W.S. tatsächlich nochmal deutlich interessanter. Und wenn ich so über meine persönlichen Filme des Jahres bisher schaue, dann ist In the Lost Lands auch relativ weit vorne, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist, auch wenn der Film viele Leute ankotzen dürfte, aber ich glaube zu erkennen, was er da macht, und ich finde es ziemlich gut. Ich bin so ein bisschen zwiegespalten, was Paul Thomas Anderson angeht. Ich finde, war auch, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, There Will Be Blood, war ich total begeistert von, habe ich jetzt lange nicht mehr gesehen, müsste ich mal wiederholen. Aber das ist ein Film, der in meiner Erinnerung sehr fokussiert ist, sehr klar ist, der viele symbolhafte Bilder auch schafft, viele Anknüpfungspunkte in seiner Bildsprache liefert und auch Momente, in denen der Dialog auch immer im Dienste von gewissen Thematiken steht, immer im Dienste eines gewissen Fokus, den ich jetzt bei One Battle After Another leider vermisst habe. Also da gibt es auch Szenen, die gelobt wurden von diesen Kritiken beispielsweise, in denen gesagt wurde, ja, Leo braucht da ein Passwort und er sucht da nach diesem Passwort und muss sich irgendwie an dieses Passwort unbedingt erinnern, um weiterzukommen in der Story. Und das wurde so total hervorgehoben. Und ich habe dann diese Szene gesehen und dachte mir, ja, aber eigentlich haltet ihr doch nur die Kamera auf Leos Gesicht und der darf dann ein bisschen Gesichtsakrobatik machen. Ich fand das in keinster Weise irgendwie beeindruckend. Und ich glaube, da hat Paul Thomas Anderson früher mal einen anderen Fokus gesetzt, vielleicht auch weniger auf Comedy-Elemente gesetzt. Und das fand ich dann doch deutlich spannender in sowas wie There Will Be Blood. Ich habe aber ansonsten leider, also ich habe Magnolia noch nicht gesehen. Mhm. Ich habe auch Boogie Nights noch nicht gesehen. Ich habe aber Licorice Pizza vor ein paar Jahren gesehen. Das ist ja der Film, den er zuvor gemacht hat. Und das ist schon eine Komödie, würde ich sagen. Eine Komödie, die ja oft als durchaus sexistisch betrachtet wurde. Die ich, wenn man das so ein bisschen einordnen kann und quasi der Story ja, für sich folgen ist jetzt so ein bisschen schwierig, aber wenn man das ein bisschen ausblenden kann und einordnen kann, diese ganzen Aspekte, und das nur als einen Film sieht, in dem verschiedene Elemente aneinandergereiht werden, um bestimmte Effekte zu erzeugen, dann finde ich diesen Film schon sehr spannend und auch durchaus lustig dann in dem Sinne. Und selbst das ist aber ein Film, der für mich nicht zu diesem Urteil gereicht, dass das der beste Regisseur unserer Zeit wäre. Da hätte ich, glaube ich, andere Namen davor. Wir würden jetzt so auf Anhieb, also Angela Czarnelek ist es bei mir so ein bisschen, würde ich sagen. Ich weiß nicht, ob die Zeit von Quentin Tarantino so ein bisschen sich dem Ende neigt, aber ich bin mir ziemlich sicher, da fallen mir selbst noch andere Regisseure ein aus der Vergangenheit, wie Martin Scorsese, der ja immer noch aktiv ist, wo ich zum Beispiel einen Film wie Killers of the Flower Moon wesentlich gewinnbringender und fokussierter und intensiver fand als One Battle After Another. Also das würde ich nicht so sehen. Hm. Hast du einen Favoriten für den besten Regisseur unserer Zeit, oder wie siehst du Paul Thomas Anderson vielleicht so generell?
Also Paul Thomas Anderson ist mir schon ein Begriff. Ich habe auch The Will Be Blood gesehen, dann habe ich noch The Master gesehen und Am seidenen Faden. Ist länger her, aber was mir zumindest prägnant in Erinnerung blieb, ist, dass diese Filme, also natürlich immer ganz unterschiedlich in ihrer Thematik sind. Man kann einen gewissen Stil erkennen und der Stil ist für mich persönlich immer so eine gewisse Mühelosigkeit. Es wirkt immer alles so effortless, so als ob hier gar kein Krampf, gar kein Wille, sondern es passiert einfach so und es huscht immer alles nur so an einem vorbei. Man muss ganz genau beobachten, man muss diese Dinge, also es ist, man kann die Filme wunderbar genießen, ich finde die aber immer sehr, sehr schwer genießbar. Gerade The Master und Am seidenen Faden sind in ihren Szenen immer sehr ausdrucksstark, sehr emotional, sehr, naja, fast schon schwülstig oder barock, aber ja, nicht verzerrt oder nicht übertrieben intensiv. Also hier wird nicht versucht, mit Kraft und mit Intensität Affekte zu erzeugen, Sondern das gelingt für mich immer aus eben dieser Melange der Bilder, der Musik und dieser hervorragenden Schauspielkunst, bei der es Paul Thomas Anderson wahrscheinlich gut gelingt oder der Casting-Crew gut gelingt, immer die richtigen Schauspieler zu finden, die dann jeweils die Rollen bekleiden. Und da hat ja Paul Thomas Anderson wahrscheinlich mehrmals bewiesen, dass er da schon, und ich würde da zustimmen, zu den ganz Großen gehört. Ob es der Größte ist oder ob er zu den, was ich, 5 oder 10 Größten gehört, das weiß ich nicht. Aber wenn ich jetzt so überlegen würde, ich finde, Denis Villeneuve, finde ich, macht auch einen fantastischen Job. Ja, wie gesagt, Paul Thomas Anderson fiele mir noch ein. Scorsese hätte ich auch gesagt. Ja, Tarantino kommt man auch nicht umhin. Ja, aber so an sich, für mich persönlich, der beste Regisseur, wahrscheinlich eben Ridley Scott. Und ich würde sagen, sogar mit Abstand. Ja, also zuletzt eben Napoleon finde ich auch wirklich fantastisch. Gladiator 2 leider nicht so, aber Napoleon ist immer wieder so ein Ding. Ich komme wieder zurück und ich komme öfters zurück und ich möchte diesen Film oft sehen und ich kann mich da, einige Szenen haben sich, wie gesagt, irgendwie schon so für mich. Fühlen sich schon so bekannt an, so vertraut an, wie das vielleicht mit irgendwelchen Filmen aus der Jugend oder Kindheit erst ist, aber bei dem Film eben auch. Ich mag ihn wirklich sehr, entgegen aller Kritik, entgegen aller Häme und entgegen, ja, vor allem der Nachsage, dass man ja so einen Regisseur Ridley Scott in Ehren halten sollte, ja, was der mit Blade Runner etc. geschaffen hat. Das ist sehr groß, das ist sehr wichtig, Alien nicht zu vergessen, haben wir alles schon hier im Podcast besprochen. Aber ich finde, Napoleon ist auch ein weiterer großer Wurf neben Gladiator und den bereits genannten. Ja, und dann natürlich George Miller ist natürlich auch ganz wichtig, nicht wegen irgendwie Mad Max oder so, sondern wegen einem anderen Film, in dessen Hauptrolle ein Schwein die ja, Hauptrolle spielt.
Das haben wir auch noch nicht gemacht, ne? Das müssen wir eigentlich mal, ja, okay. Folge 100 dann irgendwie als großes Highlight wahrscheinlich
Ja,
dann irgendwie.
das wäre
Ja.
tatsächlich mein Highlight und ja, aber ich stelle es aber auch gar nicht zur Debatte, dass ich mir da jetzt irgendwie Gedanken machen könnte, was ist das, der, die Beste und so weiter und so fort. Ist natürlich auch auffällig, dass in diese Schlagweite immer nur Männernamen kommen. Ich weiß nicht, ob das die Academy im Jahre 2026 anders sehen wird oder ob dann vielleicht das schon eine erste triftige Bewerbung für ja, so einen Oscar ist oder für ein Paar vielleicht. Ich habe mir leider noch kein Bild machen können. Aber ich habe es noch vor, One Battle After Another zu gucken.
Genau, das ist vielleicht noch so ein Punkt. Also genau das ist das, dieser Eindruck, den ich eben hatte durch dieses Selbstzweckhafte, dass vieles hier gefühlt schon für die Preisverleihung irgendwie gemacht wurde. Ich weiß nicht, ich habe das irgendwie, das werden viele Leute anders sehen vielleicht, aber ich komme da nicht umhin. Ich habe auch das Gefühl, viele Szenen wurden extra so, also man sieht irgendwie die Konstruktion bei diesem Film, finde ich. Also es gibt so eine Totale in einem Raum von Leo DiCaprio, wo du ein gewisses Interieur hast, eine gewisse Mise en scène, starre Kamera, wo aber keine Elemente sind, die irgendwie eine gewisse Symbolhaftigkeit oder sowas drin haben, wie das jetzt, das werden wir bestimmt bei Scarface gleich besprechen, wie wichtig das hier ist. Das ist genau das, was ich bei sowas wie One Battle After Another leider nicht sehe. Und das ist aber so ein Film, und das finde ich trotzdem gut im Endeffekt, der anscheinend diesen Anspruch hat, wieder diesen großen amerikanischen Film herzustellen, den wir jetzt gerade aus den letzten Jahren irgendwie immer wieder kannten. Du hast sowas wie Napoleon schon genannt, wir haben Killers of the Flower Moon, also diese Filme, die so eine gewisse Originalität in sich haben, die nicht in einem Franchise-System eingebunden sind. Sinners aus diesem Jahr gehört mit Sicherheit auch dazu, wobei ich mit dem auch nicht so viel anfangen konnte. Aber trotzdem scheint es wieder, The Brutalist aus dem letzten Jahr, scheint es wieder diesen Versuch zu geben, das amerikanische Kino wieder auf eine Art und Weise neu zu definieren. Und das ist eigentlich etwas, was ich für meinen Teil nur als positiv begrüßen kann. One Battle After Another ist da mit Sicherheit ein ambitionierter Faktor auch da drin. Ist ein bisschen schade, dass der Film auch am Boxoffice leider nicht so den ganz großen Erfolg hat, weil das gönne ich ihm dann schon, dass mehr solcher Stoffe entstehen und mehr auch solche Filme, die so eine politisch aufgeladene Thematik bearbeiten, entstehen. Auch wenn ich mit der Ausführung nicht wirklich zufrieden bin im Endeffekt, ja. Aber das gibt es ja genügend andere Leute, die das anders sehen. Von daher alles gut.
Okay, sehr schön. One battle after another. Wie lang war die Laufzeit? Hast du das gesagt?
Oh,
Peter Lang?
ja, 2,5 Stunden, 2 Stunden, 3/4 Stunde. Im Kino gab es eine Pause, das war auch ein bisschen nervig tatsächlich. Ja. Hat einen nochmal rausgeholt.
Hat
Das
er sich
bin
denn
ich.
lang angefühlt?
Nee, das tatsächlich
Okay.
nicht. Das ist ein Film, der sehr gut durchflowt, wenn man so will. Ja. Aber für mich nicht darin nicht die ganz großen Anknüpfungspunkte vielleicht auch liefert, damit ich irgendwas Interessantes draus mitnehmen kann. Ja. Vielleicht reden wir irgendwann nochmal über den Film. Wer weiß, vielleicht am Jahresende, du bist ja auch noch drin. Oder hast ja vor, noch reinzugehen. Schauen wir mal, inwiefern sich da unsere Meinungen unterscheiden oder angleichen. Mal schauen. Aber vorher reden wir über einen ganz alten Film. Über einen Film, der nicht aktuell ist, sondern der vor etwas weniger als 100 Jahren herausgekommen ist. Scarface aus dem Jahr 1932 von Howard Hawks und Richard Rossen. Haben wir im Vorfeld noch kurz recherchiert, weil mir der Name entfallen ist, des zweiten Regisseurs hier. Warum das zwei Regisseure sind, die hier in diesem Film gearbeitet haben, werden wir gleich noch erzählen. Genau, vielleicht ganz kurz, bevor wir zu dem Film kommen und bevor Lukas euch die Handlung erzählen wird, müssen wir ein bisschen was zu Howard Hawks sagen. Ich habe so einen kleinen Ablauf oder so einen kleinen Abriss über diesen Regisseur, der doch eine gewisse Geschichte hat oder eine gewisse Relevanz in der Filmgeschichte, um das mal so zu sagen. 1996 in Goshen in Indiana geboren, hatte tatsächlich erstmal gar nicht so viel mit Film zu tun. Er hat nämlich Maschinenbau studiert, hat dann im Ersten Weltkrieg in der US-Fliegertruppe gedient, suchte aber dann im Verlaufe der Zeit immer wieder den Weg ins Filmgeschäft. Und das ist so jemand, den man klassischerweise als Quereinsteiger wahrscheinlich bezeichnen kann. Er hat nämlich zunächst als Filmeditor, als Filmarchitekt, als Requisiteur und als Stuntman gearbeitet und jobbte dann ab 1918 im Prinzip kontinuierlich in Hollywood rum. Hat dort als Szenenbildner zunächst gearbeitet, als Regieassistent und dann auch immer weiter an Drehbüchern geschrieben, schon selbst, also war selbst schon kreativ tätig, was das angeht. Und tatsächlich gibt es so die Legende, dass bei einem Film mal der Regisseur wegen Trunkenheit ausgefallen ist und Howard Hawks dann als Regieassistent eingestiegen ist und diesen Film dann im Endeffekt bearbeitet hat. Ich konnte in der Recherche nicht herausfinden, um welchen Film es sich dabei handelt tatsächlich. Es ist so eine urbane Legende irgendwie geführt. Aber das soll so der Einstieg gewesen sein ins Regisseursgeschäft. 1926 sein erster eigener Film, Road to Glory, und 1932 dann schon Scarface, also ein relativ frühes Werk im Œuvre des Regisseurs. Und das ist ein Gangsterfilm gewesen. Wir werden ja intensiver jetzt gleich über Scarface reden. Und man muss dazu sagen, dass Howard Hawks ein Regisseur ist, der sehr, sehr viele verschiedene Genres im Verlaufe seiner Karriere bearbeitet hat und eine sehr große Diversität, sagen wir mal, hatte in der Bearbeitung dieser Stoffe. Bring It Up, Baby, zu Deutsch Leoparden küsst man nicht, aus dem Jahre 1938 beispielsweise, ist eine Screwball-Comedy mit Cary Grant und Katharine Hepburn. His Girl Friday, eine weitere Screwball-Comedy aus dem Jahre 1940. Mit Cary Grant auch wieder. Also man sieht schon auch große Stars des Hollywood-Kinos, hat er immer wieder in seine Filme einarbeiten können. Hat dann 1941 Sergeant York gedreht, wieder mit Gary Cooper, ein Film, der für 11 Oscars nominiert wurde, ein Kriegsfilm in dem Fall. Wir haben To Have and Have Not, ein Abenteuerfilm mit Humphrey Bogart und Lauren Bacall. Ab 1946 ging es dann klassischerweise, wie es für die 40er sich gehört, in den Film Noir hinein mit genau, The Big Sleep mit Humphrey Bogart und auch Lauren Bacall, also die gleiche Besetzung wie bei seinem vorherigen Film. Und ab 1948 hat er dann auch vermehrt auf Western gesetzt. Red River mit John Wayne tatsächlich, den er hier eingearbeitet hat. Und 1951 gab es dann sogar einen Trip in den Horrorfilm mit, das wird dir jetzt was sagen, The Thing from Another World, das Ding aus einer anderen Welt, das Original sozusagen, was dann später von John Carpenter geremaked wurde. Ein Horrorfilm, wobei man sagen muss, dass er dort selbst nicht die Regie geführt hat, sondern Produzent war. Regie wurde offiziell geführt von Christian Nyby. Das ist auch so der einzige Credit, den Christian Nyby als Regisseur hat. Es wird aber gesagt, dass Howard Hawks am Set sehr viel Einfluss gehabt hat auf diesen Film. Und das sieht man in manchen Szenen wirklich sehr, sehr klar, dass dort eine meisterhafte Form der Inszenierung eigentlich zu sehen ist. Also wenn zum Beispiel so eine Truppe von Soldaten auf dieses Ding dort trifft, was nicht so ein Gestaltwandler ist, wie man das dann im 1982er Remake hat, sondern so eine große, sehr muskulöse, breite Figur, die dann auf diese Leute trifft, wenn diese Figur dann auf so eine Gruppe von Soldaten beispielsweise trifft, die Kamera immer weiter zurückfährt von diesem Monster und dieses Monster sich immer weiter in den Raum hinein bewegt und auch die Soldaten dann immer weiter zurückweichen, das sieht unfassbar großartig aus und das hat einen extremen Impact dann auch. 1953, Gentlemen Prefer Blondes, Blondinen bevorzugt, mit Marilyn Monroe, ist auch so ein Klassiker der Screwball-Comedy. Und 1959 dann Rio Bravo, der von vielen als der größte, beste Western aller Zeiten gesehen wird, ist tatsächlich eine Reaktion gewesen auf einen Film, über den wir, glaube ich, schon mal gesprochen haben, nicht hier im Podcast, sondern den du, glaube ich, auch mal gesehen hattest, nämlich High Noon von Fred Zinnemann, im Deutschen 12 Uhr mittags. Wo es ja darum geht, dass im Prinzip eine Gangstergruppe eine Stadt terrorisieren möchte und allerdings der Sheriff dieser Stadt, gespielt von Gary Cooper, dann versucht, die Leute zusammenzurotten, sodass die sich dann alle verteidigen gegen diese Gangsterbande. Die Leute allerdings eher nicht so begeistert sind davon, ne? Eher in ihre Häuser flüchten, dann eher weggehen, vielleicht die Stadt verlassen und er steht dann am Ende alleine gegen diese Gangsterbande da, wo sozusagen die amerikanische Gesellschaft auseinandergepflückt wird, sozusagen mit dieser symbolischen Nachricht, es gibt ja hier gar keinen Zusammenhalt eigentlich in der US-Gesellschaft und so, ne? Und eigentlich ist alles auf Individualismus ausgelegt, es gibt kein Nationalbewusstsein, wenn man so will. Und Rio Bravo ist so diese Antithese, die konservative Antithese dazu, denn das muss man auch zu Howard Hawks sagen, so grandios er als Regisseur auch ist, so meisterhaft er ist, was für einen großen Einfluss er auch auf die Filmgeschichte hatte und auf verschiedene Regisseure, er ist im Endeffekt jemand, der als sehr konservativ, sehr reaktionär gilt und durchaus ambivalent dahingehend. Und genau, so hat er sich so ein bisschen diesen Status eines Regisseurs angeeignet, der für verschiedene Genres eben große Meisterwerke geschaffen hat. Er ist im Prinzip Stanley Kubrick, bevor wir Stanley Kubrick kannten. Das ist ja auch immer so eine beliebte These, gerade wenn man so relativ jung ist in seinem Film sehen, dass man Stanley Kubrick-Filme sieht und denkt, ja, das ist ja der Regisseur, der in jedem Genre sozusagen das große Meisterwerk geschaffen hat, bis man dann irgendwie mal so ein bisschen weitergeht und sich weiter in die Filmgeschichte reinarbeitet. Das ist auch so ein bisschen der Status, den dann auch ein Howard Hawks vielleicht davor hatte, der so viele großartige Filme gedreht hat in verschiedenen Genres und der dann auch einer jener Regisseure ist, die in Frankreich von der Nouvelle Vague sehr, sehr groß hervorgehoben wurden. Neben Alfred Hitchcock war das so einer der Regisseure, denen dann ein Autorenstatus zugesichert wurde, ne? Also im Sinne von, dass wir diese große Maschinerie Hollywood haben, die eben diese verschiedenen Genrefilme produziert, die so in Serie gedreht wurden, aber es gibt so diese einzelnen Regisseure, die dort drin dann so eine Autorenschaft haben, eigenständige Signature-Elemente sozusagen, die dann für eine gewisse Einzigartigkeit sorgen. Und da ist Howard Hawks eben auch einer, der hier sehr, sehr stark hervorgehoben wird. Und Scarface im Besonderen nochmal in verschiedenen Essays, unter anderem von François Truffaut, wurde da sehr gelobt dafür. Genau, und es ist ein Regisseur, der damit eben auch Einfluss auf ganz viele verschiedene Regisseure hatte, die wir heute auch noch kennen. Robert Altman, George R. Romero ist hier zu nennen und ganz vor allem, ganz vorneweg, John Carpenter, der eben nicht nur The Thing remaked hat, sondern auch in ganz vielen anderen Filmen immer wieder Bezüge zum Werk von Howard Hawks hat. Genau, beziehungsweise die dann einbaut. Aber reden wir mal so ein bisschen über Scarface, gehen wir mal so spezifisch rein und da bräuchten wir erstmal eine Inhaltszusammenfassung von dir, Lukas. Auch wenn die Katze gerade auf deinem Schoß sitzt, das kann man vielleicht sagen.
Da sitzt tatsächlich eine Katze auf meinem Schoß und versucht gerade mit den Kabeln zu spielen. Ich hoffe, dass jetzt hier natürlich nichts zu Bruch geht und die Technik erhalten bleibt. Warte mal, schnurrst du?
Nee. Schnurrt nicht, nee.
Einfach voller Hass und Bösartigkeit. Aber gut, nein, zur Handlung, ja. Ja, da gebe ich euch gerne einen kleinen Abriss. Also in Scarface von Howard Hawks aus dem Jahr 1932 befinden wir uns im Chicago der 1920er Jahre und wir begleiten den Aufstieg des Einwanderers und Gangsters Tony Camonte. Und Tony beginnt anfangs erstmal als Handlanger des Gangsterbosses Johnny Lovo und macht sich ja bald durch seine Brutalität und Skrupellosigkeit einen Namen innerhalb seiner Bande. Ich glaube, Five Points Bande müsste das gewesen sein. Und macht sich da auch ein Stück weit unentbehrlich. Ja, ist also ein wichtiger Teil des Vorankommens, der Progression der Bande, dass man seine Macht ausdehnt, dass man den Einflussbereich ausdehnt und. Und nach einem Attentat auf Big Louis Costillo übernimmt Lovo die Kontrolle über größere Teile der Stadt. Louis Costillo war ja ein alternder Mafia-Boss, an dem so ein bisschen der Zahn der Zeit nagte, der nicht mehr mit diesem Zeitgeist jener Zeit der Prohibition und dann später auch der Great Depression mithalten konnte, der schon so ein bisschen, seinen Ruhestand feierte. Der musste dann eben beseitigt werden, weil der durchaus noch sehr machtvoll war. Und Tony konnte dann durch seine Aggressivität schnell große Teile des Alkoholschmuggelmarktes erobern und führte in Lovos Namen dann verschiedene Angriffe auf rivalisierende Banden durch. Und außerdem hatte Tony auch noch eine Schwester mit dem Namen Cesca, nach der er krankhaft eifersüchtig war, sobald sie irgendwie Männer getroffen hat, sobald sie sich mit Männern umgab oder mit ihnen irgendwie intim wurde. War das wirklich ein rotes Tuch für ihn. Er ist immer sehr erbost geworden, war sehr besitzergreifend und hat ihr quasi Betrug vorgeworfen. Tony begeht dennoch eine Affäre, eher als Machtdemonstration, eher als Machtobjekt mit der Geliebten von Lovo, Poppy. Daraufhin versucht Lovo natürlich Tony zu stoppen. Er ordnet ein Attentat auf ihn an. Ja, Tony ist zu machtvoll, möchte zu viel Macht, nimmt sich zu viel und erlaubt sich auch immer mehr an Machtausdehnung und an Bestrafung für Dinge, die nicht in seinem Sinne passieren. Deswegen soll auch Tony ausgemerzt werden von Lovo. Tony überlebt das Attentat allerdings und er beseitigt daraufhin Lovos und wird sein eigener Boss, ja, also steht dann ganz in seinem eigenen Dienst, lebt in Luxus, in Saus und Braus und bleibt aber tatsächlich von Gewalt, von so einer gewissen Angst, von so einer Paranoia beherrscht und beobachtet seine Umgebung ganz genau, interpretiert verschiedene Verhaltensweisen vertrauter und nicht vertrauter Personen und fühlt sich immer so ein bisschen verfolgt. Und seine Eifersucht bleibt aber bestehen, gerade seine Eifersucht, was natürlich dann Cesca, seine Schwester, betrifft, die dann auch noch eine Beziehung bzw. eine enge Freundschaft mit seinem Freund Rinaldo eingeht, ja, seinem engsten Vertrauten. Und Rinaldo wird daraufhin im Brass, im Zorn von Tony erschossen. Ja, Cesca will sich daraufhin rächen. Erkennt aber im Point of No Return Tonys, ja, der sich quasi von Polizei umzingelt, in seinem Headquarter wiederfindet, erkennt sie Tonys Verzweiflung, stellt sich im letzten Moment auf die Seite ihres Bruders, beide gestehen sich nochmal ihre Liebe. Und wie gesagt, Polizei und Behörden belagern Tonys Hauptquartier, die beiden befinden sich innerhalb dieses Hauptquartiers. Tony wird daraufhin auf offener Straße hingerichtet, erschossen. Er versucht verzweifelt noch gegen sein Schicksal anzukämpfen. Nichts hilft. Auch Cesca wird wahrscheinlich tödlich verwundet und stirbt. Und letztlich liegt Tony auf der Straße unter einem Reklameschild mit dem Motto The world is yours. Und damit endet der Film Scarface aus dem Jahr 1932.
Genau. Jetzt hast du sehr viel gesprochen, ich möchte aber gleich zu Beginn trotzdem meine Frage stellen. Ausgangspunkt, dass ich diesen Film ausgewählt habe, war ja wie gesagt diese Kino-Impfolge, in der du sagen wir mal, ich weiß gar nicht mehr, was die Worte genau waren, aber ich glaube, dass du den Scarface-Film von Brian De Palma als den wahrscheinlich bedeutenderen herausgestellt hast, ohne dieses Original gekannt zu haben. Dazu kann ich tatsächlich auch relativ wenig sagen, weil ich den Brian De Palma-Film nicht gesehen habe, auch jetzt im Vorfeld nicht geguckt habe und war aber trotzdem nicht schockiert, das würde ich nicht sagen, das ist nicht das Wort, was ich hier suche, aber durchaus ein bisschen erbost darüber, dass dieser Originalfilm trotzdem so sträflich behandelt wird, weil er ja nicht wirklich, es ist ja wirklich jetzt nicht der Film, der wirklich bekannt ist, also viele wahrscheinlich oder bei vielen Leuten wird es so sein, dass sie sich nur, wenn sie Filmgeschichte kennen und sich damit beschäftigen, überhaupt auf die Idee kommen, dass dieser Brian De Palma Film überhaupt ein Remake ist, ne? So. Und trotzdem hat dieser Film ja einen gewissen Einfluss auf die Gangsterfilme, die wir dann über die Filmgeschichte hinweg eigentlich gesehen haben. Weil das ist ja also einer dieser ersten, die in diesem Genre eigentlich stattgefunden haben, zusammen mit sowas wie Little Caesar oder Public Enemy, die auch in den 30ern dann das Gangster-Genre etabliert hatten. Und jetzt würde ich dich mal fragen, wie fandest du denn diesen Film jetzt, nachdem du ihn gesehen hast, gerade vielleicht im Vergleich mit dem Brian De Palma-Werk?
Ich bin erstmal schockiert und ich wusste überhaupt nicht, dass du den De Palma-Film nicht kennst. Das überrascht mich. Aber ja, ganz kurz, ich habe natürlich habe ich den Film jetzt unter der Ausgangslage geschaut und konnte natürlich nicht umhin, das so ein bisschen ja während des Sehens immer mal zu vergleichen, und man erkennt natürlich die Parallelen. Man sieht ja ganz genau, wo Brian De Palma zugelangt hat und was hier die eigentliche Filmvorlage war. Das sieht man und man findet relativ viele Parallelen, die stellenweise, vor allem die Beziehung zwischen Tony und Cesca, die hier quasi eins zu eins in den 83er-Film eingeflossen sind. Und ich muss sagen, dass ich das insgesamt als sehr guten, vor allem sehr gut gealterten Gangsterfilm beurteile. Also hat mir sehr gefallen, war spannend, war kurzweilig, hat eine Dynamik gehabt, mit der ich im Gangsterfilm der 30er Jahre überhaupt nicht gerechnet habe. Wir reden hier über das Jahr 1932. Das muss man sich vergegenwärtigen. Der Film wirkt wie eher Neo-Noir-Film aus den 40er, 50er Jahren, ist ein früher Tonfilm. Das wirkt hier alles sehr, sehr reif, sehr ausgegoren. Und auch ja die Schauspielleistung des Hauptdarstellers, des quasi Tony Montanas Verschnitts.
Paul Mooney.
Genau, Paul Mooney trifft hier, sehr, sag ich mal, auch genau diesen Typus, diesen Stereotyp von Gangster, die man dann wahrscheinlich in den ja fast nächsten 70, 80 Jahren Gangsterfilm immer und immer wieder sieht. Also ich denke mal, der Film hat dann hier durchaus einen Weg geebnet, dem Weg des Gangsterfilms, des Kriminalfilms, später natürlich auch des Noirs, der Thrillers, des Heist-Movies und so weiter und so fort. Ich denke mal, das muss man tatsächlich honorieren, was das für ein ja dynamischer, actionreicher und durchaus auch für die 30er Jahre. Du wirst nochmal auf so eine Zensurdebatte eingehen, die der Film, ich glaube, der quasi entkommen ist, sonst wäre er nicht so brutal gewesen. Es gibt ja eine Schnittfassung. Allerdings ist ja zum Glück heutzutage der ungeschnittene Film mit einer Lauflänge von 95 Minuten zu haben. Und das ist schon überraschend brutal, wie der Film wirklich mit Waffengewalt, mit körperlicher Gewalt arbeitet. Ist nicht zu vergleichen mit heutigen Entgrenzungen, aber wie gesagt mit der Maßgabe, dass wir hier einen Film aus dem Jahr 1932 haben. Das Filmmedium ist noch ein ganz junges und dann haben wir hier durchaus einen derartig spielenden Spielfilm. Das ist beachtlich. Hat mich so auch ein bisschen an Casablanca erinnert. So vom Geruch her. So, wenn man die Räume dort sieht und die so riechen könnte und die Blicke deutet und die Gesichter sieht und auch so ein bisschen auf die Garderobe achtet oder so die Mise-en-Scène und so diese, so ein paar Bildkader, hat mich dann doch schon sehr an, ja, ein paar andere frühe Werke erinnert, von denen ich auch gar nicht so viele kenne. Ich habe da jetzt kein Portfolio, aus dem ich jetzt irgendwie schöpfen könnte, um da irgendwelche Intertextualitäten anzustellen. Kann ich nicht, aber dennoch war das wirklich ein guter Film. Hat mir gefallen.
Ich finde den natürlich auch sehr großartig, sonst hätte ich ihn nicht ausgewählt. Ich bin durch diesen Film, durch Studium, darauf gekommen, durchs Filmstudium, weil das ist so ein Film, gerade diese Eingangsszene, die ja eine Einstellung ist im Prinzip, wo wir den ersten Mord sozusagen von Tony Camonte haben, der ja diesen alten, satten Gangsterboss dann umbringt. Das ist ja etwas, was, oder es ist in dem Fall etwas gewesen, was einem im Studium gerade zu Beginn relativ häufig vorgespielt wird, wenn es um Ton geht, der außerhalb des Bildkaders sozusagen existiert. Also da gibt es sozusagen dieses Pfeifen, was ja da eine große Rolle spielt. Generell, dass hier nur der Schatten zu sehen ist von unserem potenziellen Mörder dann und so. Das sind so diese Elemente, wie man sozusagen Offscreen-Elemente in einen Film einbauen kann. Da wird das relativ breit ausgelegt und da hatten wir einfach das Glück, dass wir einen Tutor damals hatten, der uns das anhand dieser Beispiele gezeigt hat, der eine sehr, sehr große Affinität für Howard Hawks hatte. Liebe Grüße an dieser Stelle. Ich glaube nicht, dass er das hört, aber ne, nur mal so. Und genau, habe dann relativ schnell nicht nur diese Szene gesehen, sondern habe mir diesen Film besorgt und dann geschaut und habe dann relativ schnell erkannt, warum Howard Hawks als so ein großartiger Regisseur gilt. Weil ich finde, das haben viele dieser klassischen Hollywood-Filme, gerade von solch großartigen Regisseuren gemeinsam, dass so relativ wenig Fett sozusagen dran hast. Ne? Das ist ein sehr fokussierter Film, das ist ein sehr klarer Film, das ist ein Film, der in jedem seiner Elemente eine gewisse Bedeutungsaufbau hat und das reinbringt. Also du hast in fast jeder Einstellung irgendetwas, was interessant ist, irgendetwas, was du weiterverarbeiten kannst in deinem Kopf und was sozusagen was du in so eine große Gesamtinterpretation reinbauen kannst, was ja bei dem Film Scarface gar nicht mal so einfach ist, könnte man annehmen zumindest. Bei Howard Hawks ist er bekannt für diese Aussage, dass es in jedem Kinopublikum so 2 bis 3 Leute gibt, die vom Kopf her ein bisschen schneller sind als der Rest, und für diese Leute macht er Filme. Und ich habe diesen Film tatsächlich gesehen und war mir nicht ganz sicher, ob der dir gefallen würde, weil ich den Eindruck hatte, dass er doch sehr langsam ist im Vergleich zu moderneren Filmen beispielsweise. Und man merkt dann aber, dass er in gewissen Situationen eine sehr große Ausinszenierung von Szenen hat, gerade wenn es ein bisschen ruhiger wird, aber dann zwischendrin dieses enorme Tempo sozusagen auflegt. Und da war ich mir nicht ganz sicher, ob das so wahnsinnig gut ist oder beziehungsweise ob dir das so wahnsinnig gut gefallen wird. Tatsächlich bin ich aber positiv überrascht von der Reaktion, die ich jetzt gehört habe sozusagen. Und muss aber sagen, dass das mir im Großen und Ganzen sehr, sehr gut gefallen hat und ich sehr gespannt darauf bin, auf die Diskussion, die jetzt gleich folgen wird. Und da können wir ja gleich mal einsteigen, denn du hast ja schon den Teppich ausgerollt, was die Zensurgeschichte angeht. Ein ganz kurzer Abriss dazu. Denn das ist ein Film, der eine gewisse Zensurgeschichte hat. Nicht nur dahingehend, dass wir hier einen Film haben, der durch diese Zensurgeschichte sehr uneben wirkt, weil sehr viele Elemente noch im Nachhinein reingedreht wurden, sozusagen. Es gibt mehrere Fassungen zu diesem Film. Es gibt eine Version, die weitestgehend ungeschnitten ist, aber selbst die hat Sachen drin oder Elemente drin, die sozusagen während der Drehs eingefügt wurden und wo sozusagen die Zensurbehörde schon draufgeschaut hat und gesagt hat, ja, aber damit das und das wirkt oder so wirkt, wie wir es wollen, müsst ihr aber noch so eine Szene drehen und ihr müsst noch das und das einbauen. Und ich finde, das merkt man dem Film an. Und es gibt aber auch gewisse Elemente, die in dieser ungeschnittenen Version sozusagen nicht mehr drin sind, die aber ursprünglich mal waren. Also, ich sag mal so, das, was wir jetzt wahrscheinlich gesehen haben, ist eine weitestgehend ungeschnittene Version. Es gibt aber noch eine zensierte Version, in der noch andere Elemente sozusagen mal drin waren. Die existiert aber in dieser Form heute nicht mehr, weil vieles davon verschollen ist sozusagen. Beispielsweise gibt es noch ein alternatives Ende. Das ist lustigerweise rübergerettet worden, in der Tony Montana sage ich schon, das ist ja die Figur aus den 80ern, der Tony Camonte nicht stirbt, sondern am Ende von der Justiz gefasst wird und dann hingerichtet wird, wo nochmal die Effizienz der Justiz gezeigt wird sozusagen. Das sind so gewisse Elemente. Und der Grund dafür, dass man das so gemacht hat, ist, dass wir jetzt im Prinzip Anfang der 30er Jahre dieses Gangsterfilmgenre etabliert bekommen haben durch so etwas wie Scarface. Also ich hatte vorhin schon genannt, neben Scarface gab es dann noch Filme wie Little Caesar oder Public Enemy. Und die orientierten sich weitestgehend an realen Ereignissen. Das heißt, es gab so ein gewisses Realitätsversprechen. Das heißt, die Leute kannten das, was hier im Prinzip auf Film gebannt wurde, mehr oder weniger aus Zeitungen oder teilweise auch von den Straßen, weil wir hier in den 30er Jahren im Prinzip diese Etablierung oder in den 20er Jahren diese Etablierung einer professionellen Mafiastruktur im Prinzip hatten, gerade in so Städten wie Chicago. Das heißt, die Leute kannten das aus der Realität und sie kannten das aus Zeitungen. Es wird in diesem Film direkt Bezug genommen auf Ereignisse wie das Valentine-Massaker beispielsweise. Das ist so eine Situation gewesen oder so ein Ereignis gewesen, dass am Valentinstag es eine Exekution von mehreren Gangsterfiguren gab von einer anderen Gangstergruppe sozusagen. Und das wird in diesem Film explizit gezeigt, ne? Und wenn man Tony Camonte im Prinzip gleichsetzen möchte mit einer real existierenden Figur, dann ist es Al Capone wahrscheinlich am ehesten, ne? Also diese, wo im Prinzip diese Aufstiegsgeschichte präsentiert wird von einem kleinen Gangster zu diesem großen Mafia-Boss von Chicago. Und das führt dann natürlich dazu, dass innerhalb, oder sagen wir mal so, wenn man das auf Film bannen möchte, dass es dann eine relativ große Angst von gewissen Behörden dafür gibt, dass es eine dass dieses Gangsterleben etwas Verführerisches hat, ne? Also dass die Jugend sozusagen verdorben wird oder dass Menschen auch auf die Idee kommen könnten, ja, ich kann ja auch statt in Anführungsstrichen ehrlich zu arbeiten, auf die Idee kommen, mich einfach in dieses Gangsterleben hinein zu begeben und auf sozusagen die Autorität, den Staat, die Polizei und so weiter, auf das alles zu scheißen und so diesen einfacheren Weg sozusagen zu haben, der sehr brutal ist, aber durch den ich auch so eine Art Aufstiegsversprechen im Prinzip habe, ne? Und das wird natürlich nochmal dadurch verstärkt, dass wir es ja oder in den 20ern und 30ern mit der Great Depression zu tun haben, das heißt mit einer sehr, sehr großen Wirtschaftskrise, mit der Verarmung und so weiter, die ja nochmal dazu führt, dass Menschen gerade in prekären Situationen auf die Idee kommen könnten, sich einfach kriminell zu machen und sich so einer Organisation anzuschließen. Und genau deswegen haben wir hier verschiedene Zensurschritte, die im Prinzip entweder nachträglich in diesen Film hier eingearbeitet wurden oder noch on set sozusagen gedreht werden mussten. Da haben wir zum Beispiel die Texttafeln zu Beginn, ne, wo im Prinzip direkt eingeordnet wird, das, was Sie hier sehen, ist auf keinen Fall gut gemeint oder soll eine Glorifizierung des Gangstertums sein, sondern das ist zu verachten. Was machen Sie als Gesellschaft auch dagegen, dass das nicht passiert? Ne? Was kann der Staat dafür machen? Sie selbst sind ja der Staat, das heißt, wir als Gesellschaft haben die Verantwortung dafür, dass so etwas wie hier, was auf keinen Fall glorifizierungswürdig ist, passiert sozusagen. Dann haben wir weitere Szenen mit Journalisten, die immer wieder eingearbeitet wurden, die sozusagen on set noch gedreht wurden, beziehungsweise nachträglich zum Teil auch. Ne? Das sind so Elemente wie, dass zum Beispiel ein Journalist zu seinem Chef kommt und die Schlagzeile präsentiert und dieser Chef sagt, nein, diese Schlagzeile ist noch viel zu lieb gemeint, da muss richtig stehen, keine Ahnung, der Bandenkrieg bricht jetzt aus. Ne? Das ist so im Prinzip dieses Bildzeitungselement von damals, wenn man das so haben möchte. Also die einfache Antwort, wenn man so will, ohne eine differenzierte Betrachtungsweise dieser ganzen Faszination fürs Gangsterleben auch zu haben. Das sind auch die Szenen mit der Mutter, die immer wieder erzählt, wie furchtbar ihr Sohn doch eigentlich ist. Das ist in der original unzensierten Version tatsächlich so gewesen, dass die Mutter das sogar gut findet. Also das habe ich jetzt vergessen zu sagen. Die original unzensierte Version, die gibt es auch. Davon ist aber auch relativ wenig überliefert. Das heißt, das, was wir jetzt im Prinzip hier sehen, ist so ein Mischmasch, der in den USA größtenteils lief, wo eben verschiedene Elemente angepasst wurden, sodass du nicht diese eindeutige oder nicht diese Ambivalenz nur eines Gangsterlebens haben sollst, sondern dass wir im Prinzip immer wieder diese Einordnungen haben. Auch wenn wir an diese Szenen mit Journalisten denken, es gibt mittendrin auch dieses Treffen bei dem Verleger, wo auch der Verleger dann mitten in die Kamera reinspricht und sagt, ja, Sie als Gesellschaft haben doch auch eine Verantwortung, ne? Und eine Figur sagt dann, ja, aber was, der Staat muss doch da auch was tun. Und der Verleger sagt, nein, aber wir alle sind der Staat und wir alle müssen dafür sorgen, dass das, dass dieses nicht funktioniert, ne? Und dann haben wir eben auch noch eine Streichung von gewissen Szenen, die ursprünglich drin waren. Beispielsweise gab es Momente, in denen Gangster mit Politiker in Kontakt gekommen sind und wo dann im Prinzip noch so eine Verflechtung von Politik und Gangstertum drin war, das sollte auch rausgestrichen werden und dann eben auch dieses alternative Ende. Ne? Das heißt, das, was wir jetzt heute als die Kinoversion betrachtet haben, ist schon so ein Eingriff in die ursprünglich von Howard Hawks und Howard Hughes, der diesen Film produziert hat, erdachte Version. Und das führt dazu, dass dieser Film durchaus eine gewisse Brüchigkeit hat, nämlich dass wir auf der einen Seite diese Elemente haben, die von Howard Hawks weitestgehend inszeniert wurden und auf der anderen Seite die Elemente, die dann durch den zweiten Regisseur in diesem Film, nämlich Richard Rossen, eingeführt wurden. Das sind dann diese Elemente, wie beispielsweise diese Journalistengespräche und so. Ne? Das heißt, wo immer wieder deutlich ist, hier gibt es eine Zensurbehörde oder mehrere Zensurbehörden, die eingeschritten haben und gesagt haben, ja, das kann man ja aber nicht so stehen lassen. Das muss man nochmal erklären für die Leute, dass die auch mit dem Gedanken rauskommen, das ist ja ganz schlimm, was wir hier sehen. Ne? Und deswegen würde ich dich mal fragen, was denkst du im Großen und Ganzen, welche Haltung nimmt dieser Film denn in Bezug zu seiner Hauptfigur und zum Gangsterleben allgemein ein? Was würdest du sagen, was so größtenteils bei rauskommt? Oder was heißt größtenteils? Was denkst du, was da für eine Haltung steht am Ende des Tages?
Also ich finde, dass der Film insgesamt es schafft, eben genau diesen interessanten Spagat darzustellen. Wir haben auf der einen Seite eben dieses glamouröse Gangsterleben, wir haben eben hier dieses Aufstiegsversprechen italienischer oder irischer Einwanderer, die dann eben in die USA kommen, die in die New York bevölkern, die Chicago bevölkern und dort ja, die Justiz außer Kraft setzen, ihren eigenen Weg finden zum Aufstieg, den American Dream so ein bisschen ad absurdum führen und ihren eigenen American Dream so ein bisschen ausleben. Und natürlich sieht sich da die Justiz, die Polizei immer so einer gewissen Machtlosigkeit konfrontiert. Ich glaube, das ist tatsächlich zur damaligen Zeit auch so gewesen. Insofern finde ich es ganz interessant, dass Howard Hawks es sich traut Und es wurde dann ja auch irgendwie zugelassen, mit diesen appellativen Einschüben, mit diesem jungen Medium so umzugehen, dass wir es schaffen, einen Kommentar, eine Milieustudie, eine Kritik zur gegenwärtigen Lage in den Großstädten, auch eben durch eben jene Gewalt und so weiter, auch eben durch verschiedene Traumata, durch Begebenheiten, die tatsächlich stattfanden. Das sagt ja auch der Film selbst. Alle Begebenheiten beruhen hier auf der Wahrheit, dass der Film quasi diese Selbstermächtigung, dass dieses junge Medium die Selbstermächtigung bekommt durch Howard Hawks, dass hier dieses Gangsterleben mit diesen, mit allen Eigenschaften, ja, mit diesen Statussymbolen, mit dieser ja, Großspurigkeit und letztlich auch mit diesen einzelnen Machtkämpfen, die dann natürlich im Sinne unserer Hauptfigur bis zum Ende hin positiv enden, dass man auch mit diesem Sexappeal das spielt. Und ich glaube, dass man damals schon eine ganz andere Problematik dafür empfunden hat, wenn etwas, was eine Gesellschaft wirklich wurmt und belastet, dann auch noch irgendwie ja, euphemistisch dargestellt wird. Also ich finde eigentlich schon gut, dass mit Einschränkungen der Film dann letztlich so stehen konnte, wie wir ihn heute sehen können. Das überrascht mich eigentlich, wo doch eigentlich alles irgendwie begrenzt und verboten wurde und in Frage gestellt wurde und so weiter und versucht wurde, irgendwie ein Regulativ zu finden, das letztlich der Staat sein soll. Da kommt ja der Film auch nicht umhin. Ja, also in diesem Tribunal, wo dann irgendwie so eine Art Jury sitzt, wo so ein paar betröppelte Gesichter sitzen, die dann so beklagen und auch zustimmen und da dann irgendwie dieser Anchorman des Verlags dort ist und dann eine Anklage spricht. Das sind natürlich auch dann diese Einschübe, die letztlich das Heft des Handelns in den Staat legen. Wir müssen Gesetze machen auf Bundesebene, das muss in Washington stattfinden. Wir müssen das Verbrechen bekämpfen, das kann nicht die Polizei allein. Die Polizei ist nicht das Problem, wir brauchen gar nicht auf der Polizei rumzuhacken. Wir brauchen große Gesetze, wir müssen ihnen das Handwerk legen und wir müssen, ja, wie gesagt, das Korrektiv sein, damit sowas nicht entstehen kann. Auf der anderen Seite, wenige Szenen zuvor, wenige Szenen später, spielen wir eben genau mit dieser Ambivalenz, dass ja, das Gangsterleben dann doch auch irgendwie ertragreich ist und einfach ist und irgendwie ein Gegenentwurf zum eigentlichen, ja, kapitalistischen Werten der USA darstellt, der ja durchaus für diejenigen, die beim American Dream nicht partizipieren können, die irgendwie nicht aufsteigen können durch gesellschaftliche Verwerfung, durch ihre sozialökonomische Position, dass die ja dann doch irgendwie Wege finden. Guck mal, so funktioniert's doch. Schließ dich einer Bande an, sei brutal, sei skrupellos und hab immer den Blick auf quasi das kapitale Ziel. Und das ist finde ich, schon ein interessantes Ring innerhalb dieser paar 90 Minuten. Das klingt jetzt erstmal viel länger und viel komplexer. Es ist dann doch relativ kurzweilig und auch ja, manchmal auf Action, auf Thrill ausgelegt. Aber wenn man das jetzt als Diskussion reflektiert, ist das dann doch schon, ja, wie gesagt, so dieses moralische Verhandeln zwischen dem einen und dem anderen, wie ich es gerade versucht habe darzustellen, was den Film dann aus einer heutigen Sicht auch total interessant macht, weil ja in den USA gerade eben auch politische Vorgänge im Kommen sind oder im Entstehen sind, wenn sie nicht schon entstanden sind, die zu fast gleichen Problematiken führen können, die einer Bürgerwehr nahe kommen, die irgendwelchen Gruppierungen nahe kommen, die ja verschiedene Ismen der Geschichte, die in der Historie der westlichen Welt bisher passiert sind, auch wieder passieren können. Und das Ganze passiert halt auch im Film unter diesem Claim, the world is yours, also über dieses ja kapitalistische Versprechen, streng dich an und irgendwie gib dir Mühe und unterwirf dir die Welt, leg dir die Welt zu Füßen, was dann ja letztlich irgendwie das organisierte Verbrechen und irgendwie Wettbewerbsform fördert, die für einen Staat, für eine Demokratie absolut disruptiv sind.
Ich glaube, Ambivalenz ist der richtige Begriff, wenn es darum geht, ne? Weil das, was Howard Hawks hier mit den Szenen, die er offensichtlich gemacht hat, im Prinzip produziert hat, ist ein ambivalenter Film über das Gangsterleben. Das heißt, es ist ein Film, der, du hast es schon richtig gesagt, dieses Leben eines Gangsters durchaus bis zu einem gewissen Punkt glorifiziert, das aber immer wieder als eine konsumistische Welt auch darstellt, ne? Also alles hat eine gewisse Warenförmigkeit und alles hat nicht so wirklich etwas Echtes, was außerhalb dieser wahren Welt sozusagen leben kann. Und auf der anderen Seite gibt es aber immer noch die Staatsgewalt, die auf der einen Seite eine gewisse Notwendigkeit dort drin, also die scheint drin zu liegen. Auf der anderen Seite hat auch diese Staatsgewalt etwas durchaus Autoritäres schon, ne? Also im Prinzip könnte man den Film aus einer heutigen Sicht, aus einer liberalen oder libertären Sicht, aus der Sicht zum Beispiel von aus einer rechten Ecke, könnte man das durchaus so lesen, dass diese Figur des Tony Camonte eine positiv besetzte Figur ist, die sich gegen diese Staatsgewalt auflehnt sozusagen und dann den eigenen American Dream sozusagen vollführt. Ne, dieses Freiheitsversprechen, das ist ja etwas, was aus dieser Ecke immer sehr stark kommt. Und da müssen wir mal so ein bisschen das, glaube ich, ausklamüsern und sagen, was sind hier eigentlich die positiven Aspekte des Gangsterlebens und wie wird das hier eigentlich hervorgehoben durch die Inszenierung. Das geht im Prinzip los mit der Einführung, mit der allerersten Szene. Das ist diese Fahrt von links nach rechts. Wir sehen zuerst mal so ein Straßenschild, 22nd Street sozusagen, mit einer Straßenlampe darüber. Dann pusht die Kamera nach hinten und dann haben wir diese Kamerafahrt von links nach rechts. Wir sehen auf einer Wahlparty offensichtlich diesen Gangsterboss, der davon spricht, dass er satt ist, dass er, warum sollen sich die anderen Familien hier in der Stadt nicht auch bedienen, die, ich bin doch satt, ich habe doch alles, was ich will, ich habe ein Auto, ich habe eine schöne Frau und so weiter, ich brauche eigentlich nicht mehr. Und dadurch ist vollkommen klar, in dieser Logik, in dieser kapitalistischen Entwicklungslogik muss dieser Mensch jetzt eigentlich weg, damit sozusagen Platz gemacht werden kann für die nachfolgende Generation, die jetzt den Laden übernehmen soll. Ne? Genau das passiert dann auch, und zwar durch eine zunächst nur als Schatten präsente Figur, die dann reinkommt. Ne? Wir werden im späteren Verlauf der Geschichte erfahren, dass das unser Tony Camonte ist. Das sagt er dann ganz offensichtlich, dass er diesen Menschen umgebracht hat, und dieses Pfeifen identifiziert ihn auch als denjenigen. Ne? Das heißt, wir haben erstmal diesen Schatten und wir wollen dann natürlich wissen, wer ist das eigentlich, ne? Diese pfeifende Figur, die da von rechts nach links reinkommt, das hat eine Faszination erstmal, ne? Wir wollen direkt irgendwie wissen, wer steckt irgendwie dahinter. Und wir haben dann im Verlaufe, also in der nächsten Szene, direkt eine zweite Einführung von Tony Camonte, nämlich wenn dieses, wenn er in diesem Barbershop ist und dieses Handtuch auf seinem Gesicht liegt. Wir wissen immer noch nicht, wer das ist. Wir wollen immer noch wissen, wer das ist, ne? Das heißt, direkt werden wir so reingezogen im Prinzip und wollen im Prinzip wissen, wer diese Figur ist. Und das ist diese Faszination, die hier ausgeübt wird direkt. Dann entfernt sich das Handtuch, wir sehen dieses Narbengesicht, wir sehen diese kreuzförmige Narbe auf seiner Wange. Und wir haben dann direkt in der nächsten Szene, immer noch in der gleichen Szene, kommt da noch die Polizei rein und wir haben diese Respektlosigkeit gegenüber der Polizei. Ne? Da wird die Zigarette angezündet oder das Streichholz angezündet, indem die Marke des Polizisten missbraucht wird sozusagen. Und wir haben dieses dominante Auftreten gegenüber der Polizei, dieses du kannst mir gar nichts und so weiter. Ne? Das hat eine extreme Faszination schon, sich gegen diese Autorität aufzulehnen im Prinzip, ne? Schon vorneweg.
Ja, absolut. Also wir sehen hier direkt von Anfang an, also schon in diesem Barbershop oder in diesem Friseur, dass Tony Montana dann doch irgendwie schon...
Camonte? Entschuldigung. Man kommt so schnell rein, Tony Montana zu sagen.
Tony Camonte, ja. Meine Güte, warum haben die das nicht einfach gelassen? Hätte Al Pacino nicht einfach Tony Camonte heißen können? Ich weiß nicht, warum Montana? Komisch. Wir merken es schon im Barbershop und wenige Szenen später, als er dann schon seinen eigentlich neuen Arbeitgeber irgendwie diffamiert als weiche Wurst und so weiter. Ich habe das gleich gesehen, dass wir es hier wirklich mit einem radikalen Individualisten zu tun haben, der aber dann doch irgendwo in Schutz genommen wird, indem wir auch sehen, wie diese moderne Welt funktioniert, wie das Kapital eben entscheidet und wie diese Gewaltlogik des Kapitalismus eigentlich ganz einfach auf ja diese mafiösen Strukturen übertragen werden kann, der Expansion, der Konkurrenz und eben der Monopolisierung. Genau das ist diesen Figuren, ist Tony Camonte hier eigentlich auch schon wirklich inhärent. Also das merkt man natürlich in der Kommunikation, aber dann auch im weiteren Handlungsverlauf, wie diese Welt funktioniert. Eigentlich genauso wie die moderne Welt des American Dream, aber dann eben ja mit diesen typischen ja, Topoi der Waffengewalt, der Standoffs, der Schießerei, des Drogenhandels, des Kartells und dann letztlich natürlich auch der Statussymbole, ja, also das bringt dann Brian De Palma, sage ich mal, zur Ekstase in diesem ja eher barockeren Werk der 80er. Hier findet das auch statt. Hier wird das nicht ganz so explizit visuell ausgestellt, aber natürlich wissen wir sofort, dass wir es hier natürlich auch mit Machtpositionen, mit Machtspielchen zu tun haben, letztlich auch den Verfall an die Macht selbst, so wie man dem Kapitalismus vorwerfen kann, dem Kapital, dem Geld natürlich irgendwie zu verfallen, dem alles überzuordnen, Übermut und Gier zu fördern, Geltungssucht zu fördern und so weiter und so fort, haben wir das eben auch hier in diesen, ja, mafiösen Strukturen. Ja, genau. Und man könnte vielleicht auch drüber debattieren, ob so dieser Self-Made Man in einer etwas finsteren Spielform in Tony Camonte sich irgendwie wiederfindet, so dieser Self-Made-Millionär, der irgendwie als kleiner Bub anfängt und dann aber letztlich auch den Aufstieg schafft und dann irgendwann der reiche Wohlhabende ist, der durch die Stadt geht, den alle kennen, der Ansehen hat, zu dem die Leute kommen und irgendwas wollen und so weiter, wie wir es dann eben später in der Pate haben, wobei das natürlich dann nochmal irgendwie das Genre da sich schon mehrmals irgendwie revitalisiert hat zur Zeit Coppolas. Ja, genau. Das verhindert natürlich, dass wir es hier irgendwie mit einer einfachen, gierigen, machtbesessenen Figur zu tun haben, dass wir eben diese Ambivalenz, die du gerade schon hervorgehoben hast, auch eben in unserer Hauptfigur selbst wiederfinden.
Genau. Also ein Aufstieg, hast du ja gerade gesagt, ein Aufstiegsversprechen, was sich im Verlauf des Films auch noch deutlich zeigen wird in verschiedenen Elementen. Also die Kleidung wird immer schöner sozusagen. Er hat dann irgendwann diesen Ring und so. Ne? Er hat einen zwischenzeitlich diesen sehr geschmacklosen Anzug mit den Punkten drauf und irgendwann einen schwarzen Anzug, ne? Also es wird alles ein bisschen stärker sozusagen oder seine Macht spiegelt sich dann auch in der Ausstattung sozusagen wieder, in dieser großen Wohnung, die dann auch kommt, ne? Es gibt so einen großen Prunk, wenn man so will, ne? Aber von Beginn an ist er eigentlich in jeder Szene die dominante Figur. Es ist total spannend, wie man, wenn man darauf achtet. Das heißt, die Dominanz, die er in diesen Szenen hat, sind sozusagen auch von Howard Hawks oder das ist genauso inszeniert, dass er das auch ist. Es ist genauso gespielt, dass er das auch ist. Durch die Mise-en-Scène, dadurch, dass er im Prinzip die ganze Zeit schon in dieser ersten Szene, wenn er auf seinen Chef trifft, auf Lovo, die ganze Zeit auf die Frau schon drauf guckt. Ne? Also das ist ja eigentlich ein gefährlicher Moment sozusagen. Oder könnte man meinen, dass das ein gefährlicher Moment für ihn ist. Aber ihm ist das vollkommen egal. Er weiß genau, dieser Typ da kann mir überhaupt nichts. Er wird ja auch als die größere, die vitalere, die breitere Figur gezeigt. Ne? Also körperlich stärker gezeigt. Ne? Er nimmt auch durch seine Gesten einen viel größeren Raum ein sozusagen. Auch durch diese Ruhe, die er die ganze Zeit inne hat. Ne? Also es gibt gewisse Rahmungen, das fand ich auch interessant, gerade in dieser Szene, da ist mir das besonders stark aufgefallen, wenn die beiden zum ersten Mal in dieses neue Hauptquartier sozusagen reingehen, also Tony und sein Chef, wo dann sein Chef Lovo eine Rede hält, ne? Dann ist es so, dass Tony an ihm vorbeigeht und sich an diesen Pfosten reinlehnt und dann ist es Tony, der sozusagen die stärkere Beleuchtung hat, also sein Hut wird viel stärker beleuchtet als der von Lovo. Oder generell als die ganze Figur von Lovo. Lovo hat sogar noch so eine Figur vor sich, sodass im Prinzip der untere Teil seines Körpers durch einen Zylinder oder durch so einen Hut verdeckt wird sozusagen. Ne? Und durch diese Beleuchtungsoption wird im Prinzip Lovo, obwohl er die Rede hält, zum Teil eines Rahmens, der eigentlich Tony einrahmt. Das ist ganz interessant, dass im Prinzip auf der Bildebene Tony hier die dominante Figur ist, im Prinzip, ne? Der sich dann sogar an diesem Pfosten eben lehnt und auf Lovo draufschaut, so nach dem Sinne von, ich kontrolliere jetzt mal, ob der das gut macht, sozusagen, ne? Oder ich lasse den mal eine Weile reden. Wir wissen ja, dass ich so der Typ bin, der hier im Prinzip dann die Handlung vollführen wird. Und das ist ja dann später auch noch ein interessanter Aspekt, dass dieses Handeln statt Reden hier ein sehr, sehr großer Punkt ist. Ne? Also Lovo will die ganze Zeit reden, er wird auch eingeführt im Prinzip, indem er auf dem Bett liegt und ein Buch liest. Ne? Also so dieser intellektuelle Aspekt wird hier hervorgehoben. Die Frau nach der Klinge kommt dann so aus dieser aus diesem Schlafzimmer raus, die hat sich gerade hübsch gemacht sozusagen. Das heißt, es gibt hier auch keine direkte Interaktion in sexueller Hinsicht, ne? Also die Frau und Mann sind voneinander getrennt sozusagen, auch räumlich. Er kümmert sich so ein bisschen um sein Buch und das ist auch das, was im Verlaufe der Geschichte im Prinzip immer weiter ausdifferenziert wird oder ausinszeniert wird, dass er so der ist, der viel reden will, der erstmal, ja, wir müssen erstmal drüber diskutieren, was wir jetzt machen und Tony ist der, der dann sagt, ja, wir haben jetzt hier diese Waffen, klar, wir fahren jetzt direkt darüber und schießen die ab sozusagen, ne, und setzen uns ins Auto und dann hast du eben diese schnellen, temporeichen Inszenierungen, wo dann Autos an verschiedenen Geschäften vorbeifahren, wo die Thompson das Maschinengewehr genutzt wird, um reinzuschießen sozusagen in verschiedene Menschen und Gebäude und so. Und diese temporeiche Inszenierung, die hat natürlich etwas sehr Mitnehmendes, ne? So dass wir als Zuschauer auch so eine gewisse Aufregung dabei verspüren und mitgenommen werden. Ne? Also das ist alles im Dienste dessen, dass wir den, ja, anfeuern ist vielleicht das falsche Wort, aber dass wir im Prinzip mitgenommen werden und das für gut befinden sollen, was der macht. Ne? Also dieses aufregende Leben sozusagen, was sich dann auch noch im Prinzip fortsetzt durch die Ausdifferenzierung oder durch den Unterschied, der in der Inszenierung liegt, zwischen Tony und anderen Figuren. Also auch zum Beispiel die Polizeiinspekteure haben überhaupt keine Macht in diesem Sinne über diese Gangsterwelt im Prinzip. Ne? Es wird sogar gesagt, ja, es ist nur die Fabrikation von Maschinengewehren verboten, nicht aber der Besitz. Ne? Wir können im Prinzip gar nichts machen. Ne? Der läuft ja einfach durch die Straßen und wir können nichts machen. Das wird so gesagt im Prinzip. Ne? Und der Staat hat im Prinzip keine Gewalt über die Macht, die von diesem Gangsterleben ausgeht. Ne? Und dadurch wird natürlich so eine Gegenwelt geschaffen, die etwas sehr Verführerisches hat, auch für die Zuschauerschaft dieser Zeit. Es gibt aber gewisse Ambivalenzen, die dort reingearbeitet werden, schon von Howard Hawks, der im Prinzip nicht sagt, dieses Gangsterleben ist total großartig, sondern es gibt im Prinzip dieser Aufstieg einer Figur in dieser Gangsterwelt kann auch zu einer persönlichen Tragödie führen im Prinzip. Und das ist das, was dann vor allem in der zweiten Hälfte des Films offengelegt wird. Weiß nicht, hast du da Ideen zu, wie das gemacht wird eventuell?
Naja, also es ist dann natürlich so, also mir kommt da immer dieses Icarus-Motiv in den Sinn, dass ja, wenn man der Sonne am nächsten ist, wenn man quasi der Ekstase am nächsten kommt, sein Ziel am nächsten ist, dass man sich verbrennt und herunterfällt. Und ganz ähnlich ist es dann ja auch hier. Es gibt dann irgendwann den Punkt, wo dann alles in so einem Fatalismus endet. Es wendet sich alles ja gegen Tony, sowohl die Beziehung zu seiner Schwester, zu seiner Mutter, das Geschäft läuft nicht mehr, irgendwie vertraut er auch seinen eigenen Freunden nicht mehr, er sitzt in der Tristesse da, ist wie gesagt geplagt von dunklen, von negativen Gedanken, die doch so seiner Skrupellosigkeit und seiner wirklich potenten, maskulinen, unerschütterlichen Art so ein bisschen entgegensteht. Und auf einmal haben wir es da ja mit einem eher paranoiden, nicht Häufchen Elend, also dieser Mann ist zu jeder Zeit eigentlich noch wehrhaft und von dem Wahn besessen, die Welt irgendwie besitzen zu können und so diese Autosuggestion, so die Welt gehört dir und so weiter, also das wird er sich wahrscheinlich bis zum letzten Moment irgendwie eingeredet haben und es steckt immer noch so dieser diabolische Gangster wahrscheinlich zu jeder Zeit in ihm drin. Das sehen wir ja auch, als er sich der Polizei stellt, dass er noch versucht wegzurennen, geht dann allerdings auf die Straße und wird ja wahrscheinlich durchsiebt von in einem Kugelhagel. Das wird nicht so explizit dargestellt. Die Wundästhetik war damals natürlich noch nicht so ausgeprägt aus Gründen. Und ich erkenne aber durchaus, was du meinst, dass es irgendwann zu einer Zäsur kommt, zu einem Bruch dieser eigentlichen Figur und das Ganze verkehrt sich, so wie wir das in den Epigonen des Gangsterfilms dann wieder sehen, in dem Mafia-Film, gibt es dann immer so ein, ja, so, dann, es wird dann Herbst, ja, und nicht nur das Wetter wird rauer, sondern eben auch die Beziehung zu den Menschen und ja, die eigentlichen Ziele geraten auch so ein bisschen durch ja, Nebel und durch eine schlechte Witterung in die Ferne und so ist es dann hier auch auf einer Beziehungsebene und auf einer Machtebene in diesem Film.
Genau, richtig. Also um das vielleicht noch ein bisschen auszudifferenzieren oder beziehungsweise zumindest die Punkte zu bringen, die ich mir dazu noch überlegt habe, ist alles richtig, was du gesagt hast. Es gibt hier so eine Inszenierung eines Macht- und Vertrauensverlusts. Du hast schon angedeutet, dass im Prinzip so eine Isolation stattfindet im Prinzip. Ne? Das findet sowohl auf einer bildinhärenten Ebene der Inszenierung statt, also dass du irgendwann viel, viel mehr Einstellungen hast, in denen Tony einfach alleine ist, also in dem auch kein anderer Mensch, beziehungsweise in denen andere Menschen erst dazukommen sozusagen, aber erstmal hast du das Bild, das nur für ihn geschaffen ist, wo er nur drin ist, wo du am Anfang eher diese Darstellung von einer Gemeinschaft noch hast sozusagen, diese ganzen Gangster, die sich um ihn herum scharen und sowas, ne? Also man merkt dann irgendwann, dass alles sich um ihn herum organisiert, wenn man so will, und das nimmt dann irgendwann ab. Du hast auch gewisse Szenen, in denen du so eine Anpassung Tonys an den Zustand der Welt hast, die viel, viel rauer wird, viel gewalttätiger, viel, viel unsicherer auch, gerade auf den Straßen. Also die Kleidung wird ein bisschen dreckiger, du hast diese schweißgebadeten Haare dann in einer Sequenz, wenn er an diesem Telefon nochmal zum Beispiel dann später ist. Du hast so eine gewisse Hektik in seinen Aktionen und generell so einen Kontrollverlust und hast dann auch eine immer weiter fortschreitende Präsenz von Schattierungen. Ne? Also es wird alles immer expressionistischer, viel, viel weniger Licht sozusagen, was die Bildwelten befüllt. Und auch selbst in den Szenen, in denen, wenn wir zum Beispiel über Rauminszenierungen sprechen, hast du dann irgendwann auch diesen, ich finde das ziemlich auffällig, wie sich dieses Headquarter dann irgendwann leert, wie immer weniger Gangster dann dort drin sind, ne? Und wie dann irgendwann nur noch im letzten Bild, in dem wir das Headquarter sehen, Tony allein aus der Tür hinausgeht und ansonsten niemand mehr da ist, ne? Nur noch sein Handlanger, wenn man so will, jetzt habe ich den Namen vergessen, Gino Rinaldo, genau, der dann im Nebenzimmer seinen ehemaligen Chef, den Lovo, erschießt. Das heißt, er ist dann irgendwann allein. Und generell diese Unsicherheit der Räume in diesem Film, das finde ich ganz interessant, dass irgendwann im Prinzip kein Ort mehr wirklich sicher ist für irgendjemanden in dieser Welt, dass du wirklich das Gefühl hast, dass auch die Straßen draußen weniger belebt sind. Ja, also du hast ja relativ häufig diese Aufnahmen in einem Raum, wo du dann Glasfenster hast und wo du draußen immer noch Leute siehst, wie sie hin und her laufen, wie Autos hin und her fahren, das nimmt dann irgendwann ab einfach. Ne? Also die Menschen sind dann auch irgendwie nicht mehr präsent. Das hat auch was damit zu tun natürlich, dass du viel mehr Nachtszenen im Verlauf der Geschichte hast. Und das wird dann wirklich genutzt auch für zum Beispiel so eine Verfolgungsjagd, die wir dann in der Mitte des Films irgendwann haben, wo niemand mehr auf der Straße zu sehen ist, wo wirklich on location auch in den Straßen gedreht wurde, du diese Verfolgungsjagd hast und kein Mensch mehr zu sehen ist. Du hast wirklich das Gefühl, diese Straße ist nur noch dafür da, dass dort diese Auseinandersetzung der Gewalt stattfindet, ne? Und das ist etwas, was sehr interessant ist. Auch, dass zum Beispiel diese Gläsernheit der Welt und diese leichte Zugänglichkeit von Räumen durch Türen und durch Fenster und so weiter irgendwann dazu führt, dass sich diese Trennung von privatem Raum und öffentlichem Raum irgendwann ausdifferenziert beziehungsweise auflöst, wenn man so will, ne? Dass du immer mehr Schüsse hast, die durch Fenster hindurchgehen, ne? Dass Tony auch nur die Wohnung seiner Mutter verlassen muss und schon werden direkt Schüsse auf ihn gerichtet, ne? Das ist ja das, was kurz vor dieser Verfolgungsjagd passiert. Und dadurch hast du so eine Verschlechterung der Welt im Prinzip, so eine Unsicherheit der Welt, die sich die ja im Prinzip im Sinne dieser Botschaft ist, dass das Gangstertum schlecht ist, auch für die Gesamtgesellschaft, dass im Prinzip diese Auseinandersetzung von verschiedenen Gangstern dafür sorgt, dass alle, dass die gesamte Gesellschaft unsicherer wird im Prinzip. Und das führt dann eben auch zu diesem Niedergang nicht nur von Tony, sondern auch von der Gesellschaft an sich im Prinzip, die völlig, die nicht mehr präsent ist, nicht mehr diese Omnipräsenz hat, wie zu Beginn des Films noch, ne? Und dann hast du natürlich noch diese Elemente, und dann bin ich auch fertig mit diesem Monolog, die im Prinzip dann im Nachhinein von der Zensur eingearbeitet wurden, ne? Also Medien, diese ganzen Medienszenen, diese natürlich Texttafeln zu Beginn. Das heißt, wir haben im Prinzip schon einen sehr ambivalenten Film bezüglich dieses Gangsterlebens, der diesen Aufstieg und Fall aber auch von, jetzt hätte ich fast schon wieder Tony Montana gesagt, von Tony Camonte zeigt. Und dann hast du aber noch diese zensorischen Eingriffe, die eigentlich eine Vereindeutigung suchen, dass eben dieses Gangsterleben etwas ganz, ganz Schlimmes ist. Und das finde ich so großartig, dass das im Prinzip zu keinem Zeitpunkt wirklich funktioniert. Weil gerade dieses affektive Brechen der vierten Wand in dieser Szene, wenn wir bei diesem Verleger sind oder sowas, das wirkt propagandistisch. Das finde ich so großartig. Das wird auch nicht auf eine besonders kreative Art und Weise inszeniert, wie das vorher bei Howard Hawks der Fall war, ne? Man hat das Gefühl, dass diese Szenen von Richard Rossum wirklich dafür da sind, eigentlich uns nochmal zu zeigen, wie schlecht die Zensur ist. Im Prinzip, dass wir diese Menschen haben, die wirklich in einer Reihe nebeneinander sitzen, wo du keine Kamerabewegung hast, keine besonders spannende Ausleuchtung, ne? Nicht diese wirklich spannenden Bilder, die in Howard Hawks uns die ganze Zeit drumherum zeigt, sondern du hast im Prinzip diese ganz langweiligen Szenen eigentlich, die bei denen du das Gefühl hast, dass auch Richard Rossen uns eigentlich zeigen möchte, ja, also das, was Howard Hawks hier macht, ist der eigentliche Film. Das, was ich euch jetzt machen muss und wofür ich mein Geld bekomme, ist im Prinzip Propaganda. Das muss ich im Prinzip machen für das Studio, damit dieser Film durchgeht, ne? So, und das finde ich eigentlich das Spannende, dass du diese eigentlich Diskussion über Zensur auf innerhalb dieser Filmgeschichte hast, ne? Innerhalb dieser der Diegese dieses Scarface-Films von 1932, ne? Also, dass du im Prinzip ne, also diese Ambivalenz eigentlich schon eingeschrieben hast in diesen Film, aber trotzdem diese Vereindeutigung, die vom Studio gesucht wird, wenn man so will. Ja.
Was ich vielleicht noch anknüpfen würde und was ich vielleicht auch ganz interessant oder zumindest als irgendwie während der Sichtung als erbaulichen Gedanke wahrgenommen habe, ist das Motiv der Gewalt. Im Laufe des Films wird Tony sein eigenes Rechtssystem installieren. Ja? Das heißt, er schafft seinen eigenen Kosmos, in dem er der Player ist, in dem er das Monopol hat, in dem er die Macht hat. Und man würde jetzt sagen, dass natürlich die Gewalt in diesem Film von Tony ausgeht. Er ist der Mensch, der durch Waffengewalt, durch körperliche Gewalt, durch körperliches Leid eben Gewalt antut und Gewalt als ein Mittel seines Machterhalts ansieht. Durch ihm diese übersteigerte Brutalität und durch dieses fast schon maniakhafte Wüten, was eben in den Stadtteilen andere Banden und andere Bandenmitglieder, irgendwann auch die eigenen Leute, die dann in Verdacht geraten, ereilt. Aber durch diese Einschübe bekommen wir eigentlich mit, okay, es gibt die Rechtsstaatlichkeit, Tony schafft seinen eigenen Rechtsstaat und wenn man Gewalt jetzt absieht oder, sag ich mal, abstrahiert von dieser körperlichen Gewalt, ja, so allgemeinsprachlich ist Gewalt immer irgendwie mit Schlagen oder mit physischem Impact irgendwie konnotiert. Aber es gibt natürlich auch die Staatsgewalt oder, naja, im Sinne des Films wird dann auch, prägt dann Tony auch irgendwie seine eigene politische Gewalt aus, natürlich im Horizonte eines Gangsters. Und das zeigt, finde ich, und ich finde es eigentlich interessant, dass dieser Gewaltbegriff schon hier in den 30er Jahren eigentlich so ausdifferenziert wird, dass Gewalt keine Ausnahme ist. Gewalt ist nicht von seiner Missbräuchlichkeit her zu definieren und immer als etwas Schlechtes darzustellen. Natürlich ist Gewalt, kann Gewalt auch missbraucht werden, wie das vielleicht ein Tony macht, vielleicht aber auch nicht, wenn man Tony eigentlich nur als Opfer des Kapitalismus liest, das kann man vortrefflich drüber diskutieren, aber Gewalt ist einfach auch eine Grundstruktur von Gesellschaft und lässt sich weder bei den Guten noch bei den Schlechten nie irgendwie als nicht gegeben irgendwie zensieren. Also egal, wie man zensiert, es wird trotzdem eine Gewalt geben. Und wenn die Gewalt eben die Zensur ist, ja, okay, dann hat man auch irgendwie eine Gewalt. Genauso hat man natürlich eine Gewalt, wenn man andere Menschen erschießt, wenn man andere Menschen ins Gefängnis sperrt. Und alles, was so diesem Film an Playern, an Menschen, die dort wirklich handlungsfähig sind, die dort auftreten, die üben irgendwelche Form auch immer von Gewalt aus. Und das ist, fand ich, für mich ein ganz schöner Gedanke oder ein ganz schönes Learning aus diesem Film, dass irgendwie, ja, Gewalt was Gleichzeitiges ist, was aber nie aus einer Warte heraus, so wie es irgendwie allgemeingültig gern mal gemacht wird, auch in der Erziehung, in der Pädagogik ist Gewalt immer was Ablehnenswertes. Aha. Aber wenn man jetzt Gewalt als abstrakten Begriff definiert, als Machtausübung gegen irgendjemanden, dann ist es genauso wie Manipulation. Ein Lehrer manipuliert oder ein Vater, eine Mutter manipuliert ihr Kind ständig, irgendetwas nicht zu tun, nicht zu machen. Hat also auch Gewalt über irgendetwas. Dann, ja, schafft es dieser Film in den frühen 30er Jahren des 20. Jahrhunderts, diesen Gewaltbegriff derartig auszubuchstabieren, dass man auch mithilfe dieses Films, finde ich, lernen kann, was Gewalt sein kann. Durch die Zensur, also jetzt irgendwie selbstreferenziell, wenn es um das Filmmedium geht, durch, sage ich mal, die Jurisprudenz, durch die Rechtswissenschaft, durch die Rechtsstaatlichkeit, aber natürlich dann auch eben durch die kriminelle Gewalt. Alles ist irgendwie, ja, Gewalt. Und das fand ich einfach irgendwie einen ganz netten Gedanken, der mir hier irgendwie besonders auffiel, dass man Gewalt hier aus mehrerlei Perspektiven sehen, interpretieren und auch dann letztlich in seinem Handeln erleben kann.
Genau. Ich glaube, dass der Film sich insgesamt oder Hawks sich dann ja, im Verlaufe dieses Films auch schon gegen diese Gangstergewalt positioniert und das als etwas Schlimmes und nicht Erstrebenswertes ansieht und so weiter. Aber das ist das Spannende, er zeigt uns die Faszination dafür. Mhm. Ne? Also er zeigt uns, wie Tony dann so ein Maschinengewehr nimmt und einfach mal diese Wand vollballert einfach mal und dabei lächelt und so. Ne? Und das ist etwas, das sollen wir auch so finden. Also die Emotion, die er dabei empfindet, dieses Lächeln, diese Begeisterung, das ist etwas, was wir spiegeln sollen im Prinzip. Ne? Und dann fährt er ja direkt mit seiner Truppe los, steigt ins Auto und dann sehen wir, ah, okay, jetzt wird auch gleich auf Menschen geschossen. Das heißt, jetzt gibt es so einen Spannungsaspekt. Ohne uns die Gewalt übrigens auch jemals wirklich exzessiv zu zeigen. Ne? Also du hast schon gesagt, Wundästhetik haben wir in diesem Film nicht. Jeglicher Mord findet hier im Off statt oder wir sehen Schatten, die umfallen oder sowas. Ne? Aber wirklich angeschossene Menschen oder ja, sehen wir hier im Prinzip nicht. Nur am Ende mal, ne? Also wenn Tony Camonte selbst umgebracht wird, dann sehen wir zumindest wie oder hören Schüsse, während er zu Boden fällt sozusagen, aber auch da haben wir keine Wundästhetik oder sowas oder Blut oder irgendwie so etwas, ne? Das ist im Prinzip, wird jetzt da Anfang der 30er noch nicht uns gezeigt, aber diese Faszination trotzdem dafür, für auch die Funktion eines Maschinengewehrs und so, ne, das wird einem schon hier mitgegeben eigentlich, ne, auch durch die, es gibt auch diese Szene in der, oder diesen kurzen Moment, in dem gezeigt werden soll, dass mehrere Tage im Verlauf oder mehrere Wochen vergehen und da sehen wir so ein Kalenderblatt, was abgeschossen wird durch ein Maschinengewehr, ne, und diese Töne, die dabei entstehen und sowas, das hat was extrem Spannendes und leiten auf jeden Fall eine Faszination ab, die auch super spannend ist für diese Zeit. Und ja, die im Prinzip auch darauf einzahlt, dass dieses Gangsterleben auf eine Art und Weise aufregend ist und diese Übersteigerung des Kapitalismus ja auch da zum Thema gemacht wird. Ne? Weil auch dieses Maschinengewehr hat eine Warenhaftigkeit, genau wie alles andere in diesem Film eine Warenhaftigkeit hat. Ne? Also ich finde das so spannend. Ne? Also diese ganze Mise-en-Scène seiner Wohnung und so weiter und so fort, das hatten wir ja schon. Aber es gibt auch diesen einen Moment, in dem er am Fenster steht, ne? In seiner Wohnung. Das Licht fällt so ein, es ist offensichtlich sehr hell und es ist wie so ein himmlischer, fast sphärischer Moment eigentlich. Und er ruft dann, jetzt muss ich gucken, wie die Figur heißt, Poppy, zu sich, ne, und sagt, guck mal da raus, und man denkt, okay, was kommt denn jetzt, und er zeigt dann auf dieses Schild, the world is yours, was wir dann am Ende sehen, ne, also wieder dieses Aufstiegsversprechen, dieses nimm dir die Welt gehört dir, wenn du sozusagen mit Gewalt dann gegen sie vorgehst oder in diese Welt hineingehst, schnapp dir das, was du willst, und das ist im Prinzip auch nur dieses, es wird so ad absurdum geführt, ne, und trotzdem ist dieser Film extrem ambivalent, und da finde ich die Kreuzthematik extrem interessant. Es ist ja so, dass in diesem Film jeder Tod einer Figur durch ein Kreuz angekündigt wird oder durch mehrere Kreuze sogar. Und es ist total spannend, wenn man von Beginn an darauf achtet. Denn wenn man irgendwann darauf achtet oder wenn man quasi mit diesem Mindset, ich achte jetzt auf diese Kreuzthematik in diesem Film reingeht, sieht man die überall in der ersten Szene schon. Der erste Shot des Films ist dieses Straßenschild, was zusammen mit der Lampe obendrauf ein Kreuz bildet schon. Hier wird schon Mord angekündigt im Prinzip. Ne? Wenn wir dann in dieses Gebäude reinfahren, hast du überall durch verschiedene Balken, durch Treppen, durch Fenster, Balken und so weiter, durch Treppen, Fensterbalken, durch Türrahmen und so weiter, werden Kreuze hergestellt. Ne? Bevor diese Figur des anderen Gangsters, Tom Gaffney, der hier von Boris Karloff gespielt wird, auf der Bowlingbahn, umgebracht wird, sehen wir noch, wie ein Kreuz auf diesem Bowlingzettel gemacht wird, sozusagen. Ne? Das ist total spannend, wenn man das reinnimmt und das, dann sieht man das überall. Das ist total cool. Auch selbst dieses erste Treffen zwischen seiner Schwester, Cesca, genau, zwischen Cesca und Gino. Die beiden kommen ja zum ersten Mal in Kontakt, wenn unten dieser, also auf der Straße dieser Orgelspieler ist und Gino steht daneben und dieser Orgelspieler möchte Geld haben. Und Cesca wirft ihm ja dann diese Münze runter. Selbst dann ist da ein Kreuz vor ihr. Das heißt, hier wird ihr Tod eigentlich schon angekündigt. Ne? Und das ist wirklich extrem spannend. Das heißt, der Tod, dieses Religiöse, auch dieses Sphärische, ist omnipräsent eigentlich. Ne? Der Tod ist allgegenwärtig. Und wenn man darauf achtet, dann ist eigentlich diese gesamte Welt schon von einer Ankündigung des Todes gezeichnet. Ne? Das heißt, trotz dieses großartigen Aufstiegsversprechens, dieser ganzen Punkte, wo wir als Publikum sagen könnten, okay, das möchte ich auch, sehen wir den Tod eigentlich die ganze Zeit schon in dieser Welt drin verteilt. Und das finde ich enorm spannend, wie hier dadurch auch diese Ambivalenz hergestellt wird. Gerade wenn man beim zweiten und dritten Mal dann irgendwann und im weiteren Verlauf, auch wenn man den Film noch öfters sieht, darauf achtet, ist es total spannend, wie das dort drin steckt schon und wie da von Beginn an schon dieses Todesmotiv eingearbeitet wird und diese böse Vorahnung, dass etwas passieren könnte. Auch die Tür am Ende von Von Gino hat ein X drauf, ne? Also in diesem Hotelzimmer, also das 10. Hotelzimmer wahrscheinlich dann. Auch das ist ein X sozusagen. Und da wird sein Tod schon vorweggenommen, im Prinzip, der dann wenige Sekunden später passieren wird. Auch sehr spannend.
Habe ich auch wahrgenommen. Ich habe ja schon in einigen anderen Filmen, vor allem in Raiders of the Lost Ark, habe ich ja auch schon irgendwie mal ein Kreuz gesehen oder Kreuze gesehen. Und deswegen fand ich es schön, dass ich die jetzt hier mal in Hülle und Fülle sehen konnte und die hier wirklich ja sehr oft zu sehen sind. Und wenn man sich auf die Suche macht, man könnte das jetzt sicherlich irgendwie quantifizieren, wenn man jetzt in irgendwie so eine quantitative Filmanalyse, weiß ich, ist vielleicht auch in den 30er Jahren entstanden oder so, gehen würde und sich wirklich Shot für Shot anguckt und guckt, was passiert hier und versucht das irgendwie mit Statistik zu unterfüttern, ist hier einiges, was an dieser symbolischen Bildsprache zu finden ist in einzelnen Szenen, in ganz vielen anderen Szenen eben auch. Und ist vielleicht auch so irgendwie auch so ein Genre-Archetyp, würde ich fast sagen, dass es so ein Fluch ist in diesem Milieu, dass der Tod irgendwann einem immer ereilt und dann ja auch passiert. Also den meisten Charakteren des Gangsterfilms ereilt ja der Tod. Ich glaube, der Film Noir, der dröselt das Ganze dann so ein bisschen auf. Ich glaube, da gibt es auch manchmal so dieses Entkommen, dieses Entschleichen, dieses fast schon schlangenartige sich rauswurschteln. Der Gangsterfilm ist da ein bisschen ehrlicher, ist da vielleicht eben auch ein bisschen christlicher und bestraft dann eben auch für die Untaten und für die ja, für die Verächtlichmachung in diesen Großstädten, in diesem Moloch. Und ja, das Ganze wird hier eben wirklich oft und sehr auffällig mit so Kreuzen oder Xen, was auch immer, ja, gezeigt. Fand ich auch ganz interessant. Ich habe keinen tieferen Bezug herstellen können, warum das jetzt ein Kreuz sein muss. Natürlich hat das irgendwie was Sakrales, was Religiöses, ist irgendwie ein heiliges Zeichen, dass es da vielleicht doch eine höhere Macht gibt, dass es da vielleicht doch eben einen Gott gibt, ein Korrektiv gibt, das über allem steht und diese Person, dieses Milieu vielleicht schon irgendwie, ja, dann heimsucht, wenn es dann soweit ist.
Also so dieser Bezug zu einem Sakralen, dem Religiösen, dem durch diese Kreuze oder eben auch durch dieses einbrechende Licht in die verschiedenen Räume und gerade in dieser Szene, die ich mit Tony und Poppy skizziert habe, das ist auf jeden Fall da. Ich fand, das ist auch diese, auch bei der Ermordung von Tom Gaffney, also eben von der Figur von Boris Karloff, diese Bowlingbahn ist gefüllt mit Nebel im Hintergrund, was man als Zigarettenrauch interpretieren kann. Aber er wird auch eingebettet in diese doch so sehr sphärisch wirkende Szenerie, ne, die etwas extrem Erhabenes hat auf eine Art und Weise, ne? Und dann noch mit der Kreuzthematik durch die Ankündigung des Todes dieser Figur hat das was sehr, als ob wir hier die Suche nach einer höheren Bedeutung haben, ne? Und das sind so Elemente. Und da reden wir auch vor allem über das einbrechende Licht, die auch dafür gesorgt haben, dass dieser Film von der Nouvelle Vague sehr nach oben gehoben wurde, weil wir hier eben den Dreh mit Kameras haben, die extrem lichtempfindlich sind. Das heißt, wir haben hier nicht die perfekte technische Ausstattung, um solche Aufnahmen zu machen im Prinzip, ne? Sonnenlicht ist extrem hell und lässt sich extrem schwer isolieren nur durch Kameras. Howard Hawks lässt das in diesem Film aber einfach geschehen. Es ist ihm egal. Er nimmt es schlichtweg in Kauf, ne? Und gerade auch bei diesen Straßenszenen, dieses Drehen on Location auf den Straßen, in der Realität, wenn man so will, mit diesem Realitätsversprechen, das ist etwas, was der Nouvelle Vague natürlich extrem gut gefällt, die dann im Verlaufe durch Filme von Jean-Luc Godard und François Truffaut und so weiter mit sowas wie Außer Atem ja genau das umgesetzt haben in den 60er Jahren, ne? Und dieses sozusagen in Kauf nehmen von gewissen technischen Unzulänglichkeiten für einen gewissen Effekt, wodurch dann auch noch eine Ambivalenz geschaffen wird, sodass hier etwas durchaus die Interpretation drin liegt. Es gibt hier noch etwas Höheres, über den Dingen stehendes, über dem reinen Konsum dieser Welt stehendes, was eine höhere Bedeutung hat, was irgendwie einen höheren Sinn hat als die irdischen Dinge der Menschen, wenn man so will. Das ist etwas, was hier drinsteckt und was aber durch diese Unfälle im Prinzip reinkommt, ne? Die Howard Hawks aber einfach geschehen lässt und die er einfach dadurch zum inhärenten Teil seines Films macht, wodurch dann nochmal eine andere Ambivalenz geschaffen wird. Das finde ich ziemlich interessant. Ich habe noch einen größeren Punkt für unser Gespräch, der aber eher so am Ende kommen sollte. Vielleicht hast du noch was davor.
Ich könnte jetzt nur noch hinzufügen, Das finde ich, was du gerade gesagt hast, ein interessanter Kontrast ist. Wir haben natürlich diese Gangsterfilm-typischen engen Räume mit schummrigem Licht, mit ja, aber auch natürlich diesen engen Büros, wo dieses Gangsterleben stattfindet, wo die Strategie gemacht wird. Und dieser rechtsoffene Raum wird letztlich auch dann irgendwie als Öffentlichkeit begriffen. Und da findet dann in den Straßen, in den Clubs, da finden dann die Gewaltexzesse und Machtspielchen statt. Und man zieht sich dann wieder zurück. Ja, das ist immer so wie der Bär, der aus der Höhle kommt und wieder zurückgeht, sich dann mal irgendwie duelliert, seine Beute holt und dann aber wiederum sich regeneriert, Pläne schmiedet und dann noch größer und noch mächtiger mit noch mehr irgendwie Plan und so weiter. Weiter wieder auf die Straße tritt, in die Öffentlichkeit, um ja ganz offen und nonchalant da Menschen aus fahrenden Autos zu schmeißen, das sieht man zum Beispiel, oder dann eben das Feuer zu eröffnen und in Kauf zu nehmen, dass natürlich auch irgendwie zivile Opfer passieren. Und das wird hier schon, ich glaube, so viele Filme gab es vorher nicht, in einer Art und Weise kultiviert, dass wir es mit unserem heutigen Blick ja schon irgendwie als normal, als normales Motiv des Gangsterfilms hinnehmen, aber hier tatsächlich vielleicht sogar gewagt wurde, das Feuer in der Öffentlichkeit, wie gesagt, im urbanen Raum, in der Stadt zu eröffnen und ja, auch vielleicht die Stadt Chicago selbst als sehr gefährlichen, sehr vielleicht auch rechtsfreien, vielleicht auch schon anarchistischen oder dem Gangstertum unterworfenen Ort darzustellen. Ich könnte mir vorstellen, dass einige Menschen aus dem Kino vielleicht damals gekommen sind und Angst oder Respekt oder vielleicht dann eben auch die forcierte Sorge gehabt haben vor dem, was durch diese Einwanderer im eigenen Land vorgeht, wo doch der Disclaimer relativ eindeutig sagt, das sind alles hier wahre Begebenheiten, was hier gezeigt wird. Und dann wird da wie verrückt mit eben diesen neuen Maschinengewehren, die vielleicht noch gar nicht so viele Menschen kennen und so weiter, dann aber von den Gangstern sofort irgendwie okkupiert werden, mit denen dann das Feuer eröffnet wird und deren Schrecken ja gezeigt wird, wie diese Maschinengewehrsäge dann laut und mit einem Schall und mit Schaden und mit Toten und so weiter, ja auch ästhetisiert wird, aber auch eben durch Lautstärke, durch Intensität, ja schon irgendwie vielleicht auch für die Leute beklemmend und unheimlich gewirkt hat, was es da jetzt in den 30er Jahren auf einmal für Waffen gibt.
Auf jeden Fall. Also auch wieder diese Faszination und Schrecken zugleich irgendwie, die sich eigentlich in dieser Waffe schlägt, ne? Und diese Ambivalenz, diese Faszination für das Gangsterleben und gleichzeitig dieser Schrecken, finde ich, wird, und deswegen wollte ich das erst am Ende jetzt behandeln, in der letzten Szene eigentlich wunderbar behandelt. Ich will mal so ein bisschen die Stage setten. Zuvor hatten wir eine Szene, in der Tony seinen Handlanger Gino umgebracht hat, weil dieser eine Affäre mit seiner Schwester angefangen hat, ne? Da haben wir überhaupt gar nicht so viel drüber gesprochen, diese Andeutung eines inzestuösen Verhältnisses zwischen Gino und seiner Schwester. Er will sie ja immer beschützen, will nicht, dass sie rausgeht, will eigentlich, dass sie nur zu Hause bleibt und sie sagt dann auch an einer Stelle irgendwie, es fühlt sich eher an, du sprichst nicht wie mein Bruder zu mir, sondern eher wie ein Lover, so, ne? Also da wird das schon angedeutet, wenn auch nicht erzählt. Und diese beiden Figuren von Gino und seiner Schwester, Cesca, das ist ja sowieso eine sehr ambivalente Beziehung im Prinzip. Also wir erfahren erst kurz vorher, dass die tatsächlich in einer Beziehung sind. Aber es gibt ja vorher schon so gewisse Andeutungen, dass die beiden zusammenkommen könnten, ne? Gerade in der ersten Begegnung der beiden, wenn sie ihm diese Münze zuwirft, steckt er ja ihre Münze ein und gibt lieber eine alte Münze an diesen Orgelspieler auf der Straße, ne? Das heißt, es hat schon sowas von einer Heirat irgendwie, ne? Von so einem Zusammenführen im Prinzip. Und das steckt schon gerade dadurch, dass Gino nicht so wirklich differenziert wird im Verlaufe des Films. Er ist so der Handlanger, aber es ist nicht so richtig klar, wie er zu diesem Leben steht, ne? Auch dieses Münze hochwerfen die ganze Zeit hat er sowas von, er will das kleine Geld machen. Er will gar nicht diesen großen Exzess eigentlich, der dahinter steckt, den Tony anstrebt, sondern es ist eher so der Ausweg in die eventuelle bürgerliche Existenz, wenn die Stadt mal unter der Kontrolle von Tony ist, ne? Also da gibt's schon so diese Möglichkeit, dass hier ein bürgerliches Leben zwischen den beiden entstehen könnte. Das wird zerstört von Tony dann durch den Mord an Gino, ne? Und wir kommen dann eben in diese allerletzte Szene rein, in der Tony in seine Wohnung geht, auf sein Zimmer hochgeht, sein Sekretär ist noch da, der wird angeschossen, während die beiden in die Wohnung reingehen. Und wir haben erstmal dieses Ankommen von Tony, der sehr traurig ist. Es ist so ein trauriger Heimkehr. Er ist am Boden zerstört, weil er auch dieses Gefühlschaos gerade nicht so wirklich kontrollieren kann, dass er seinen besten Freund umbringen musste, dass seine Schwester offensichtlich jemand anderem begehrt hat. Er kommt dann in seine Wohnung rein. Der Sekretär stirbt. Das heißt, wir haben da schon so eine gewisse Ambivalenz hingehend, dass er erstmal eine, oder dass Tony erstmal eine Figur ist, mit der man in dem Moment mitfühlen kann. Auf der anderen Seite sehen wir, dass er überhaupt keine Reaktion zeigt auf den Tod seines Sekretärs, der ja auch als so eine positiv besetzte Figur, so ein Comic Relief eigentlich aufgebaut wurde im Verlauf des Films, dessen Tod wir extrem traurig finden, ne? Also es gibt ja nochmal dieses eine Telefonat, er nimmt ja den Hörer nochmal ab und erinnert sich endlich an den Namen der Person, die angerufen hat, ne? Also er ist so ein, wird so ein bisschen trottelig dargestellt im Verlauf des Films. Und das ist wiederum, wirft wiederum sehr negatives Licht auf Tony. Dann haben wir im nächsten Moment die Polizei, die angesetzt wird auf Tony. Das heißt, wir haben so einen Schnitt, sind auf einmal im Polizeirevier und der Polizeiinspektor schickt sozusagen die ganzen Streitkräfte los, damit die jetzt diesen Tony dingfest machen. Und da haben wir einen Moment, in dem dieser eine Polizist, der vorher schon immer in Konflikt geraten ist, an dessen Marke auch das Streichholz angezündet wurde, haben wir eine Nahe von dem, der lächelt in dem Moment, wenn er jetzt auf Tony angesetzt wird. Das heißt, wir haben hier auch so eine Faszination der Polizei für die Gewalt. Ne? Es wird richtig nahegelegt, dieser Polizist ist vielleicht auch nur in die Polizei eingetreten, weil er hier eine legale Möglichkeit hat, Gewalt auszuüben. Ne? Das heißt, es wird so ein negativer Blick auf die Polizei dargelegt, im Sinne von, das sind eigentlich genauso Leute wie die Gangster. Die wollen auch Gewalt ausüben. Es gibt auch so eine gewisse Faszination der Gewalt auch in diesen öffentlichen Institutionen. Ne? Dann haben wir Cesca, die ankommt, Tony ermorden möchte. Wir finden das in dem Moment wahrscheinlich auch richtig irgendwie, weil ihr Mann wurde umgebracht. Dann zeigt sie aber Liebe für ihren Bruder. Das heißt, es gibt wieder eine Annäherung zwischen den beiden und einen positiven Blick auf Tony, wenn man so will. Ne? Dass der, weil Cesca eben erkennt, dass dort trotzdem noch so eine Art Mensch drinsteckt. Ne? Nicht diese stereotype Gangsterfigur, sondern noch irgendwie ein liebenswürdiger Kern, wenn man so will, der hier eigentlich gesehen wird. Ne? Dann haben wir den Versuch der Flucht durch den Geheimgang im Prinzip, das, was auch nicht funktioniert. Dieser Geheimgang im Prinzip in der Wohnung übrigens auch ein Punkt, über den man sprechen könnte, können wir vielleicht gleich nochmal drauf kommen. Und dann haben wir wiederum die Belagerungsszene, die auch wieder sehr einengend wirkt. Ne? Also die beiden sind dann tatsächlich so in dieser Wohnung, werden von der Polizei eingeengt, werden belagert im Prinzip. Ne? Es wird wirft einen relativ schlechten Blick sozusagen auf die Polizei dann nochmal. Und dann haben wir auch diese Begeisterung der Gewalt durch Cesca, ne? Die auf einmal ihrem Bruder helfen möchte. Ne? Wo wir auch nochmal diese Momente haben, wenn Tony mit dem Maschinengewehr aus dem Fenster hinausschießt und wir nochmal diesen letzten Hurra der Gewaltausübung haben im Prinzip. Dann haben wir den Tod von Cesca, der wiederum als Teil dieser Spirale im Prinzip gesehen werden muss, sodass wir denken können, wenn Tony diese Gewalt gar nicht angefangen hätte, dann wäre der Tod der Schwester gar nicht passiert. Ne? Das heißt, wir haben wieder so einen diesen Shift von, wir finden es gut, was Tony macht, zu, ja, ist doch irgendwie schlecht. Ne? Und haben dann im Prinzip als nächstes das Ausräuchern der Wohnung, wo wir auch nochmal dieses Animalische haben, dieses Suchen nach Orientierung, dieses fast schon wie, als ob man ein Tier ausräuchern möchte, als ob man so ein Tier raustreiben möchte aus der Wohnung, ne? Und haben dann im Endeffekt dann als Konsequenz als letztes nochmal dieses Anflehen, bitte erschießt mich nicht, wenn Tony im Prinzip aus seiner Wohnung heraus möchte. Und diesen Moment kurz bevor er gefasst wird und verhaftet wird, da ist ja im Prinzip offen, gibt er sich jetzt der Justiz preis oder versucht er nochmal so ein letztes Hurra? Und er versucht nochmal das letzte Hurra, will rausfliehen aus der Wohnung und wird dann draußen auf der Straße erschossen wie ein Tier. Du hast diese Tieranalogie auf einen reingebracht mit dem Bären. Es ist wirklich fast wie so ein Wolf, ne? Wie so jemand, der jetzt nach Freiheit strebt und raus möchte aus nicht nur der Gewalt der Polizei, sondern aus der Gewalt dieser Strukturen, in der dieser Mensch gefangen ist die ganze Zeit und im Verlaufe des Films auch. Ne? Mhm. Und da haben wir diesen Freiheitsaspekt und auch der wird ihm am Ende genommen und macht im Endeffekt diesen Tod zu einem tragischen Tod tatsächlich. Ne? Weil wir genau in dieser letzten Szene Verständnis auf der einen Seite für diese Figur bekommen, auf der anderen Seite aber auch die negativen Auswirkungen der Gewalt richtig stark zu spüren bekommen anhand des Todes des Sekretärs und der Schwester. Ne? Das heißt, und das finde ich so spannend, ich habe das jetzt mal so ein bisschen Schritt für Schritt skizziert und wir haben im Prinzip so eine Abwechslung von finden wir gut, finden wir nicht gut, finden wir gut, finden wir nicht gut. Die ganze Zeit in dieser letzten Szene spiegelt sich die Ambivalenz des gesamten Films nochmal auf eine derart konzentrierte Art und Weise, dass es wirklich absolut meisterhaft ist, was hier gemacht wird.
Ja.
Und es lässt sich ganz kurz noch dazu, diese Gewalt lässt sich in dieser letzten Szene auch nicht mehr in den Untergrund oder ins Unterbewusstsein drücken. Weil normalerweise kann man ja als Gangster diese ganzen Tätigkeiten nur machen, indem man so denkt, ja, mir wird schon nichts passieren. Und ich finde diesen Fluchtweg, der ja so nach unten geht, ne, so ein bisschen. Ich finde, das ist so eine wunderbar psychoanalytische Bebilderung von Unterbewusstsein, ne. Man drückt so alles, was man nicht möchte, nochmal so ins Unterbewusste hinein und dann wollen im Prinzip Tony und seine Schwester nochmal dort nach unten fliehen und merken, okay, die Polizei drückt nach oben. Also die Gewalt, die Konsequenzen, die drücken jetzt nach oben. Es gibt keine Flucht mehr ins Unterbewusste. Es gibt im Prinzip nur noch die Konfrontation mit der finalen Realität. Und auch das ist nochmal so ein schönes Bild für diese Ausweglosigkeit, in der sich Tony jetzt am Ende seines Lebens bewegt, ja. Oder befindet.
Das war jetzt relativ komplex. Ich versuche das mal in meine Wahrnehmung der letzten Momente des Films so ein bisschen einzusortieren. Die Szene in diesem Headquarter, da fiel mir auf, dass Cesca auf einmal sehr dunkel, sie ist natürlich in Trauer und so weiter, das wird natürlich auch irgendwie recht expressiv an ihr dargestellt, dass sie jetzt fast schon, ja, wie so eine, ach, da bin ich jetzt zu wenig firm in Frauenkleidung, dass sie wie so einen Anzug anhat oder fast schon wie so eine feminine Form einer Dracula-Dame. Dunkel geschminkte Augen und mit so einem hohen Kragen. Schon sehr feminin und lasziv, verführerisch. Aber dann, man sieht ihr das Böse in den Augen an. Sie wäre dann sogar fast so weit gewesen, ihren Bruder zu erschießen. Und quasi der Justiz, der Polizei, ihren Moment des Genusses, vor dem sie ganz kurz ist, zu nehmen, aber entscheidet sich dafür, auf die Seite ihres Bruders überzuwandern, obwohl sie ja kurz davor gewesen wäre, den Staatsfeind, den Feind der Stadt zu eliminieren. Und dann fallen sie sich ja dann nochmal irgendwie in die Arme. Und das war für mich so der Moment, okay, hier sind jetzt nicht irgendwie Mann, hier sind jetzt irgendwie nicht Bruder und Schwester, sondern eben Mann und Frau. Also hier ist jetzt wirklich ein Ehepaar. Jetzt sagen sie ihrer incestuösen Liebschaft ja und gehen jetzt nochmal gemeinsam quasi in die Hölle und kommen beide in diesen Wahn, diese Freude an Gewalt, haben keine Angst vor dem Tod, wollen nur beisammen sein. Er sagt dann nochmal, ich will nur noch mit dir zusammen sein, ist mir ganz egal, was jetzt hier passiert, du lädst jetzt meine Waffe und ich spuck da raus. Und das Ganze könnte funktionieren, aber der Film ist natürlich dann schon irgendwie auf Gerechtigkeit, auf eben dieses, auf diesen christlichen Dualismus zwischen Gut und Böse, dann irgendwie doch bedacht und die Polizei nimmt jetzt hier irgendwie die Position des Guten ein, umzingelt ihn, kann jetzt endlich diesen Feind stellen, diesen Täter. Und die Prophezeiung eines Polizisten bei dem ersten Verhör wird auch so ein bisschen wahr. Irgendwann kriegen wir sie alle, irgendwie liegen sie dann wie winselnde Hunde auf der Straße, flehen um Gnade und so weiter und so fort. Und genau dieses Foreshadowing tritt dann ja auch ein. Letztlich liegt er da und steht da, bettelt, versucht sich noch rauszuwinden wie so ein feiger Hund und wird dann aber doch in aller Öffentlichkeit und mit dem gesamten Genuss, den man quasi an Gerechtigkeit empfinden kann, durch Gewalt, durch Tod, also diese Rachelust des Guten, wird er dann eben auf offener Straße, ja, erschossen und mehrfach wahrscheinlich getroffen und wirklich überbordend. Wahrscheinlich hätten wenige Schüsse gereicht, aber es ist ein wahrer Kugelhagel, dem er eilt, seine Schwester ist tot, er ist tot. Und es ist irgendwie so, wenn man jetzt auf Gerechtigkeit und das Gute und irgendwie irgendwie diesem Frieden durch eben staatliche Gewalt bedacht ist, dann ist dieser Frieden jetzt wieder hergestellt. Man kann sich quasi im Kinosessel lockern, aufatmen. Ach, es ist alles gut gegangen. Die Gerechtigkeit und das Gute haben gesiegt. Und vor allem ist, wie gesagt, diese Prophezeiung dieses Polizisten, der da schon irgendwie ankündigt, ja, du bist einfach nur ein ganz normaler Gangster. Na, das bin ich nicht und so weiter. Wollte alles abwiegeln, vielleicht bin ich anders. Nein, am Ende des Films ist es so, dass er genau so ist wie alle anderen. Und da wird ja der Figur, diesem Antlitz, das man da über diesem Film aufbaut, dieser Ikone, die wird da ganz jämmerlich hingerichtet, so wie es auf eine andere Art und Weise dann auch De Palma später gemacht hat.
Wobei ich da eigentlich ein Stück weit widersprechen würde, weil ich würde nicht sagen, dass die Polizisten positiv besetzte Figuren sind. Das ist eben dieses Lächeln, von dem ich gerade gesprochen habe. Diese Einstellung nochmal, dass er lächelt, dass dieser eine Polizist lächelt, sobald er angesetzt wird auf Tony, ne? Also so dieses, ja, jetzt darf ich Gewalt ausüben, jetzt kann ich den endlich erschießen sozusagen, jetzt kann ich darauf losgehen. Und es ist ja auch interessant, dass der Polizeiinspektor, ich erinnere mich da an die erste Szene, wenn Tony zum ersten Mal ins Polizeirevier kommt, dieser eine Polizeiinspektor, der Chef sozusagen, ist komplett in Schwarz gekleidet. Und wir haben ja durch den Gangsterfilm generell so einen Bezug zum klassischen Western, ne? Also diese sozusagen Gesetzlosigkeit auf der Straße, ne? Und dieses der wilde Westen, der sozusagen in die Stadt getragen wird. Und im klassischen Western ist der komplett in Schwarz gekleidete eigentlich immer der Böse. Und das ist der Polizeiinspektor. Das finde ich spannend. Und gerade dahingehend ist ja Tony, hebt sich ja kleidungstechnisch gerade zu Beginn von den ganzen anderen Polizisten überhaupt nicht ab. Die haben alle so graue Anzüge an und manche haben mal einen weißen Hut, manche haben mal einen schwarzen Hut und so. Das hat dann eher so gewisse Staging-Effekte, die hier hervorgehoben oder die hier inszeniert werden von Howard Hawks. Also in manchen Szenen hat zum Beispiel Tony auch als einziger Mann einen weißen Hut auf, damit er natürlich hervorgehoben wird. In anderen Situationen ist das ein schwarzer Hut, genauso wie alle anderen, aber dann ist er besonders zentral gesetzt und so, ne? Da gibt's so diese Elemente, die ihn immer wieder als die dominierende Person in der Szene hervorheben. Aber ansonsten, es gibt in diesem einen, es gibt einen Moment im Film, wo eine Figur zu einer anderen sagt, ja, also der eine Typ war irgendwie gekleidet wie ein Polizist. Und ich habe mich dann gefragt, ja, wie ist ein Polizist in dieser Welt eigentlich gekleidet? Weil eigentlich ist das nicht eindeutig. Eigentlich sind doch Gangster und Polizisten werden da auf einer gewissen Ebene gleichgestellt, ne? Bis zu einem gewissen Grad natürlich, weil Tony dann natürlich auch irgendwann diese prunkvolleren Anzüge hat und sowas, ne? Die ihn irgendwie herausheben. Aber ansonsten von diesen ganz normalen Straßengangstern sozusagen unterscheiden sich die Polizisten gar nicht so sehr auch, ne? Mhm. Also eigentlich wird hier meiner Meinung nach zumindest auch eine Ambivalenz hergestellt dahingehend, dass im Prinzip hier eine ambivalent oder bis zu einem gewissen Grad negativ besetzte Figur hingerichtet wird von einer ganzen Reihe von negativ besetzten Figuren eigentlich, die nur institutionalisiert sind.
Ne? Ja, vielleicht könnte man sich darauf verständigen, dass der Film dann zumindest die Funktionsfähigkeit der Exekutive beweist, indem man dann eben auch die Kavallerie losschicken kann, sobald man irgendwie stichhaltige Beweise hat und handlungsfähig ist, dass man dann selbst den größten, vermeintlich größten Gangster der Stadt irgendwie relativ schnell das Handwerk legen kann, obwohl man ihn gewarnt hat und obwohl man ihn irgendwie lange verfolgt hat und das Ganze schwierig war, war das dann so ein bisschen der Beweis, dass dann irgendwie die vermeintliche, natürlich Rechtsstaatlichkeit, Ambivalenz bleibt sicherlich bestehen, dann doch irgendwie funktioniert. Das ist kein Happy End. Das fühlt sich nicht wie ein Happy End an, es ist eher eine Tragödie, ja, quasi diese Liebschaft zwischen Bruder und Schwester fährt eben keine Bestätigung. Ich weiß nicht, ich kenne das alternative Ende leider nicht, aber er wird dann ja auch wiederum hingerichtet.
Ich kann es gleich erzählen, ja.
Ja, also es ist auch wiederum irgendwie ein Tribunal und dann ja letztlich das Beweisen davon, dass dann irgendwie der Staat dann doch noch ein Wörtchen mitzureden hat bei diesem Verbrechen und bei dieser organisierten Gangster- und Bandenkriminalität. Ja, kann man differenziert betrachten. Ja, aber letztlich die staatliche Gewalt, also wiederum Gewalt, obsiegt am Ende. Und ja, besiegt, wie gesagt, den Feind, auf dessen Seite wir, ich würde nicht sagen, dass wir auf dessen Seite stehen. Wir beobachten das schon ebenso ambivalent, bin ich mir sicher, dass das im Gros der Rezeption so passieren wird und dass wenige dann tatsächlich Mitleid mit Tony haben. Ich kann mir aber das, was du sagtest, ebenso wenig vorstellen, dass andere davon jetzt irgendwie so eine Befreiung erfahren, als Tony da irgendwie im Dreck liegt. Ich glaube, die meisten haben irgendwie schon damit gerechnet und irgendwie war eben im Sinne des Fatalismus, war diese Auswegslosigkeit fast alternativlos, womöglich. Und vielleicht ist das der Tod, dem man irgendwie sterben muss, um als großer Gangster in Erinnerung zu bleiben. Auf offener Straße von einer Horde an Polizei. Vielleicht ist es auch das Monument, das letztlich dafür sorgt, dass die Welt dann eben doch den Gangstern und den Nachahmern gehört, es genauso oder vielleicht dann irgendwie sogar noch besser zu machen, weil man dadurch zu einer urbanen Legende wird, was ja tatsächlich so stattfindet, auch wenn es nur eine Filmfigur ist, jetzt rede ich wirklich von Tony Montana, ist das ja irgendwie eine Ikone, die ja tatsächlich dort durch ihre Manierismen und durch irgendwie ihr Standing und durch die Auswertung in der Popkultur ja schon irgendwie einen Status erreicht, wo man sagt, ja, ist schon irgendwie cool, irgendwie alles zu haben und dann irgendwie Geld und Frauen und Autos und Uhren und irgendwie vielleicht auch irgendwelche teuren Drogen und so dieser Lifestyle an sich, der hier schon in den 30er Jahren ja tatsächlich gelebt wird und heute immer noch irgendwie verfolgt wird von ganz vielen Menschen im Kapitalismus, der wird hier ja schon so ein bisschen auch ja kultiviert letztlich und sorgt wahrscheinlich erst genau durch diesen tragischen Heldentod dafür, dass das überhaupt als solches wahrgenommen wird.
Absolut. Also sowas wie der klassische Gangsterfilm wird hier mit etabliert auf jeden Fall, zusammen mit noch so ein paar anderen Filmen. Ich hatte ein paar andere genannt, Little Caesar, Public Enemy, White Heat und so, sind da wichtige Filme und das ist ein Film, der in Kombination mit den anderen einen extremen Einfluss hatte auf die Filmgeschichte und auf das, was dann später kommt und was wir so als Gangsterfilme dann eigentlich kennen, auch aus einer modernen Perspektive, ne? Also die Filme von Martin Scorsese beispielsweise, gerade Goodfellas ist ein Film, der das vorzüglich präsentiert eigentlich, diese Faszination fürs Gangsterleben, diese schnellen Schnitte, ne? Dieses generell, dieses sehr schnelle Pacing, was da drin steckt, diese Faszination, die da drin steckt, aber auch dann die Ambivalenz und den Niedergang einer Figur in so eine gewisse, ja, nicht Bedeutungslosigkeit, aber die halt so einen Niedergang hat, so einen Fall im Prinzip, ne? Gleichwohl die Waffen, die damit eine Rolle spielen, diese typische Gangsterkleidung, das ist etwas, was hier zum Teil mit etabliert wird. Und was wir dann bei Scorsese haben, bei dem Paten haben, dann natürlich im Remake von Brian De Palma. Und du hast ja hier auch relativ zu Beginn von so einem klassischen Hollywood-Tonkino auch so Elemente wie Continuity Editing und dann auch so eine Eskalationslogik, die sich hier im Prinzip immer weiter fortsetzt, ne? Dass die Spirale immer weiter auf 11 gedreht wird und du dann so einen emotionalen Höhepunkt auch am Ende hast, so eine Tragik, die dort drin stecken kann und so eine finale Konfrontation zwischen den großen Mächten, die wirklich eine Epik erreicht, wenn man so will, die sich eigentlich bis heute ins Hollywood-Kino, vor allem ins Hollywood-Kino durchgesetzt hat, ne? Und das, ja, ist so ein bisschen mein persönliches Fazit auch zu diesem Film. Hier wird relativ viel mit etabliert, wenn man so will. Und gleichzeitig hast du so eine große Anzahl von verschiedenen Thematiken und von so kleinen Elementen, die einfach auf eine meisterhafte Art und Weise inszeniert werden, ne? Es gibt so viele kleine Sachen, auch wenn ich noch mal kurz auf den Tod von Tom Gaffey zurückkommen kann, auf dieser Bowlingbahn, ne? Da wird, während er erschossen wird, werden die Kegel alle abgeräumt und du hast einen Kegel, der noch so tanzt und der, ne, so wirklich so der letzte Stein fällt, hat bis zuletzt noch gestanden und ist dann im Endeffekt nochmal gefallen und so. Das sind so ganz viele kleine Elemente und du hast das Gefühl, jede Einstellung trägt auf eine gewisse Art und Weise zu einer Gesamtsinnhaftigkeit dieses Filmes bei und das ist eine Konzentration, eine Fokussierung, die ich, ja, ich will jetzt nicht sagen, vermisse im modernen Hollywood-Kino, da klingt man ja schon wie so ein alter Mann, der so das Kino von früher zurückhaben möchte, wo ich aber doch mir wünsche, dass so etwas in dieser fokussierten Art und Weise wieder eher in den Fokus rückt. Zum Beispiel bei einem Film wie One Battle After Another habe ich das in dieser Form leider nicht gesehen und hätte mir das aber gewünscht, weil ich genau das eigentlich vielleicht auch erwartet habe von einem Film dieser Klasse und der so als die Rückkehr dieses großen amerikanischen Films wieder gefeiert wird, aber ja, ich will nicht weiter auf dem Film rumhacken. Jetzt, genau. Aber das ist so mein Fazit zu Howard Hawks klassischem Scarface. Also ganz, ganz großartiger Film, aus meiner Sicht zumindest.
Ja. Und letztlich kann ich gerade auch über keinen Film was Negatives erzählen oder auf einen Film rumhacken. Denn das war, wie gesagt, nicht nur ein sehr schönes Gespräch, sondern tatsächlich auch eine schöne Erfahrung, das Original mal sehen zu können, wo ich doch das Remake in einem anderen Podcast so über den grünen Klee gelobt habe. Da, ja, das muss ich jetzt auch nicht revidieren. Die Filme existieren nebeneinander, für sich funktionieren beide hervorragend, haben Parallelen, haben ihre eigenen, ja, Kodierungen, ihre eigenen ganz besonderen Akzente und sind beide sehr, sehr gut. Und wer für den Gangsterfilm was übrig hat, der sollte sich vielleicht doch mal in die 30er Jahre zurückwagen und doch mal gucken, ob er den Film irgendwo bekommt. Das lohnt sich auf jeden Fall. Ja, es ist ein ganz einfacher, also was heißt ein einfacher? Es ist ein Unterhaltungsfilm, ja. Ich glaube, der breiten Masse wird der Film auch heute noch zusagen, denn der Film ist spannend, ist wie gesagt sehr dynamisch, ist kurzweilig, hat ein gutes, modernes Schauspiel. Und ja, wenn man so die Ursprünge sehen will, wo die Dinger so in De Palma und Scorsese oder andere ihre oder vielleicht auch irgendwelche Tatort-Fans, wo die Ursprünge des Gangster des Kriminalfilms liegen. Jetzt weichen wir das schon auf den Kriminalfilm aus. Der sollte sich doch mal lieber sowas angucken.
Ja, liebe Tatort-Fans, guckt euch Scarface an. Ja, genau. Nee, alles gut. Genau, damit haben wir Scarface beendet und du bist dran und wählst
Yes.
das Thema für die nächste Episode aus.
Okay, ja, das mache ich sehr gern. Und zwar habe ich mir überlegt, ob wir ein allgemeines Thema nehmen, ob wir wieder mal so ein bisschen schwafeln über uns oder ob wir uns einen Film angucken. Und wir gucken uns einen Film an. Ja, wir bleiben dabei, schauen uns den nächsten Film an, aber wir gehen aus den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts ins 21. Jahrhundert, in die 10er Jahre. Und aus, ja, Aktualitätsgründen dachte ich mir, ach, wir gucken uns kein Arthouse-Kino, wir gucken uns ja keinen artifiziellen, kanonischen Kunstfilm oder sag ich mal, oh, ich hoffe, das hat man nicht gehört, die Katzen haben sich gerade erschrocken. Ja, kein großes Machwerk an, sondern wir gehen mal in die etwas ja populäreren, einfacheren und mir dann doch irgendwie durch ihre Trivialität zugewandten Filme an. Und da habe ich mir einen Film ausgesucht. Wie gesagt, es gibt gerade den dritten Teil. Nee, den vierten Teil. Stimmt, ich erzähle Quatsch. Im Kino. Ich habe ihn leider noch nicht gesehen, denn wir gucken uns den 2013 erschienenen Conjuring-Film Die Heimsuchung an von James Wan. Ja, der vierte Teil ist gerade im Kino. Und ich dachte, wir fangen einfach. Komm, es ist bald Halloween. Ich hoffe, ihr werdet die Folge auch noch vor Halloween hören. Dann habt ihr schon was, auf was ihr euch freuen könnt, denn in der nächsten Folge wird es nach Scarface um Conjuring, die Heimsuchung aus dem Jahr 2013 gehen. Teil 1.
Bin ich sehr gespannt drauf, kenne ich nicht. Ich habe mal einen Conjuring-Teil, irgendeine Fortsetzung davon habe ich mal in der Sneak-Preview im CineStar gesehen, habe aber nicht mehr so tiefe Erinnerungen daran, aber habe schon gehört, dass Conjuring durchaus als ein kanonischer, moderner Horrorfilm gilt. Kann ich nichts zu sagen, werde ich in der nächsten Episode was zu sagen können vielleicht.
Ich freue mich drauf, was du sagst. Ich freue mich auf den Film. Der Horrorfilm ist mir dann immer wieder, ich stelle es fest, das liebste Genre, gucke ich mir wirklich sehr gerne an. Und ich denke mal, das ist ein etwas positiverer Vertreter, auch wenn da in den letzten 10 bis 20 Jahren viel Murks dabei war. Das ist ein guter. Ich freue mich drauf.
Alles klar, Conjuring, die Heimsuchung von James Wan, wenn ich das richtig sehe,
Yes.
genau, James Wan. Dann in der nächsten Episode des Lookcast, das war's von uns, habt eine schöne Zeit, schaut viele Filme, guckt euch gerne trotz meiner ja nicht so positiven Worte One Battle After Another unbedingt im Kino an. Es ist schön, wenn man über so einen Film dann diskutieren kann am Ende des Tages und dieser Film ist diskussionswürdig, genauso wie Conjuring, den gibt's beim nächsten Mal. Macht's gut, ciao.
Macht's gut.